Okay, das ist Signal zum Start. Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, hier im Kepler-Salon. Schön, dass Sie trotz sehr winterlicher Anfahrtsverhältnisse den Weg hierher gefunden haben. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Veranstaltung zum Thema Neue Jugend, Neues Alter, Neue Arbeitswelt und freue mich auch gleich, Ihnen unseren Gastreferenten, Herrn Professor Popp aus Salzburg, vorstellen zu dürfen. Herzlich willkommen. Sie sind öffentlich angereist.
Dankeschön.
Ja, dies ist die dritte Veranstaltung im Rahmen einer Reihe, die unter dem Titel steht Alt und Jung, gemeinsam in die Arbeitswelt von morgen. Dies ist eine Veranstaltung im Kepler Salon, eine Gastveranstaltung und wird organisiert von der Arbeiterkammer Oberösterreich und der Jungen Industrie Oberösterreich. Das heißt eine Kooperationsveranstaltung. Ich darf die beiden Herren, die beiden Vertreter der Arbeiterkammer und der Jungen Industrie gleich vorstellen, Herr Josef Moser und Herr Christoph Merkens. Vielleicht noch ganz kurz ein paar Worte zu den Gepflogenheiten hier im Kepler-Salon. Ich habe ein bisschen mitgehört, ein paar von Ihnen sind das erste Mal hier in diesen Räumlichkeiten. Die Veranstaltungen des Kepler-Salons werden aufgezeichnet. Das heißt, ich möchte Sie ersuchen, wenn Sie einen Beitrag oder eine Frage oder sich zu Wort melden, bitte auf das Mikrofon zu warten, damit wir auch Ihre Fragen mit aufzeichnen können. Das ist das eine. Das zweite, Sie haben schon wahrscheinlich beim Hereingehen gesehen, es ist ein Café-Ambiente, ein sehr gemütliches Ambiente. Sie haben daneben eine Bar, wo Sie sich auch Erfrischungsgetränke holen können während der Veranstaltung. Wir halten das einfach sehr locker und ich darf Sie im Namen der Arbeiterkammer und der jungen Industrie auch sehr herzlich heute Abend zu diesen Getränken einladen. Ja, dann das Thema Alt-Jung ist ja ein Thema, das die beiden Organisatoren dieser Veranstaltung schon länger beschäftigt. Sie finden auch nebenan im Café eine Liste, eine Adressenliste, wenn Sie an weiteren Informationen interessiert sind, mehr über dieses Thema oder über Veranstaltungen zu diesem Thema wissen möchten, ersuche ich Sie einfach bitte, Ihre Namen und Ihre E-Mail-Adresse zu vermerken und wir nehmen Sie in den Verteiler auf. Ja, das wären sozusagen die organisatorischen Anmerkungen zum Einstieg. Wir haben bei den letzten beiden Veranstaltungen uns schon sehr viel mit diesem Thema Generationen, Generationenbalance, Generationenkonflikt, Jung-Alt beschäftigt. Wir haben viel diskutiert über Wertewandel, auch über unser Bild von Alter in unserer Gesellschaft. Ich möchte jetzt einfach den Herrn Moos und den Herrn Merkens bitten, ganz kurz als Einstieg vielleicht nochmal Stellung zu nehmen, warum Sie als Sozialpartnerorganisationen auf die Idee gekommen sind, dieses Thema aufzugreifen, diese Veranstaltung zu organisieren. Vielleicht ein paar kurze und auch Eindrücke vielleicht aus dieser Diskussion, die wir schon hatten.
Es müsste gehen, genau. Ja. Ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zu unserem dritten Abend heute hier im Kepler-Salon. Diese Reihe findet eben statt in einem Projekt oder in einer Zusammenarbeit der oberösterreichischen Sozialpartner. Und das nennt sich an sich Projekt oder Netzwerk Älter werden Zukunft haben. Wir arbeiten eben hier schon mehrere Jahre zusammen in diesem Projekt und haben verschiedenste Aktivitäten dazu gestartet. Ausgangspunkt war im Wesentlichen die Tatsache, dass sich die Bevölkerungsstruktur altersmäßig sehr, sehr stark verändert momentan. Das ist etwas, was man vielleicht nur so nebenbei merkt. Ja? Also vielleicht so in dem Stil, dass man sagt, na, die Senioren werden irgendwie immer mehr. Ja? Aber uns war eigentlich so, sozusagen die Motivation, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, die Tatsache, dass diese Veränderung in der Altersstruktur, also wo eben genau diese geburtenstarken, starken Jahrgänge jetzt sozusagen in höheres Alter kommen, ja, eigentlich massive Auswirkungen auf die Arbeitswelt hat. Ja. Also in der Diskussion kennt man eigentlich eher so diese Problematik, können wir uns die Pensionen leisten, etc., etc. Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass wir gesagt haben, na Moment, ja, Also wenn man schon sagt, zum Beispiel, ja, man müsste länger arbeiten, auch in Zukunft, auch zum Beispiel aufgrund des Problems der Pensionsfinanzierung, dann heißt das auch etwas. Das heißt etwas nämlich auch für die Arbeitswelt, das heißt irgendwie, man muss mit den Beschäftigten dort auch anders quasi umgehen, wenn ich das so sagen will. Das ist eher unser Zugang. Und wir haben eben auf Sozialpartnerebene diskutiert und gesagt, eigentlich ist das eine Win-Win-Situation. Ja. Es geht um die Frage der Fachkräfte für die Unternehmen auf der einen Seite, dass man hier sozusagen Personen hat, die viel Know-how haben, dass die Unternehmen gezwungen sind, auch mit einer viel älteren Belegschaft in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein, kreativ etc. zu sein, innovativ zu sein, das ist eben die Anforderung und das sind alles so Dinge, wo man sagt, na ja, können da die Alten unter Anführungszeichen noch mithalten? Ja, kann man das mit einer älteren Belegschaft auch? Und so der Hintergrund ist eigentlich so von unserer Seite her, ja, es geht auch darum, so die Arbeitswelt so zu gestalten, dass sie vielleicht, jetzt sage ich einmal, einfach humaner wird. Ja, das ist sozusagen die Win-Situation auf der Arbeitnehmerseite. Das ist der Ausgangspunkt und deshalb hier auch also sozusagen diese Veranstaltungsreihe hier, einfach auch um hier Bewusstsein zu schaffen und freue mich heute, dass ich gerade also Professor Bob hier habe aus Salzburg, der genau zu diesem Thema schon sehr, sehr viel gearbeitet hat. Ich kenne da einige Studien auch von Ihrem Institut. Ja, bin sehr gespannt auf die Diskussion dann auch.
Wir von der jungen Industrie sind sehr dankbar für diese Kooperationsveranstaltung, weil sie uns wieder mal gezeigt hat, dass man durch Zuhören viel lernen kann. Und wenn ich mich jetzt an die Stimmen aus der Runde hier, aus dem Publikum, auch aus den Vorträgen, dann hat das für uns eigentlich schon sehr den Zweck erfüllt, dass wir zugehört haben, dass wir andere Meinungen gehört haben und dadurch das gegenseitige Verständnis einfach größer wird. In den letzten Wochen hat uns eigentlich das Thema Arbeitsmarkt links außen überholt. Vor 2 Monaten, wie wir angefangen haben, haben wir noch über Arbeitslosenzahlen geredet. Jetzt in den letzten Wochen hat sich das wirklich, nämlich in den letzten Wochen, dramatisch geändert. Wir reden fast schon wieder von Vollbeschäftigung in Oberösterreich. Wir tun uns als Unternehmen sehr schwer, Mitarbeiter zu bekommen, vor allem Fachkräfte. Und das Thema, wie Sie jetzt auch gesagt haben, wird eben durch dieses verstärkte in Pension gehen der geburtenstarken Jahrgänge ab 2015 ganz massiv, wo viele Menschen in Pension gehen und weniger nachkommen. Das heißt, das Interesse der jüngeren Generation ist, wie gestalten wir eine Arbeitswelt, wo es einfach möglich ist, länger zu arbeiten und die Erfahrungen der Älteren im Berufsleben weiter einfließen zu lassen. Ich finde es irrsinnig spannend heute in die Überschrift. Ich freue mich sehr. Ich wünsche mir natürlich, dass meine Spannung, die da ist, dass die der Professor Pop auch ein bisschen, sagen wir, dass er dieser Spannung etwas gerecht wird. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen.
Dankeschön. Ja, danke für diese Einführungsworte. Sie haben das jetzt so mitgekriegt, dass es gibt eine große Dynamik in zu diesem Thema Arbeitswelt, Arbeitswelt von morgen. Herr Professor Bob, Sie sind ja seit Jahren mit diesem Thema beschäftigt, sind Politikwissenschaftler, Pädagoge und Psychologe, waren lange Zeit tätig auch an der Leopold-Franzens-Universität und sind seit 2005 wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Zukunftsstudien an der FH in Salzburg. Sie beschäftigen sich wissenschaftlich als Vortragender, als Lehrender mit diesem Thema Zukunftsstrategien. Das ist heute unser Thema. Das heißt, wir möchten heute in die Zukunft schauen, also vielleicht ausgehend von diesen dynamischen Prozessen, die Sie auch gerade angeschnitten haben, in den Arbeitswelten. Wie schaut die Zukunft aus? Welche Faktoren bestimmen den Wandel auch in den Arbeitswelten? Wie zeigt sich dieser? Wie reagieren junge Generationen oder was finden junge Generationen, die junge Generation vor auf dem Arbeitsmarkt von morgen? sage jetzt vielleicht Stichwort mehr Flexibilisierung, Generation Praktikum, was bedeutet das? Was bedeutet das für die ältere Generation? Ja, ich darf Sie jetzt einfach um Ihren Vortrag bitten und um einen Blick in die Zukunft aus Ihrer Perspektive. Und ich denke, wir diskutieren dann einfach, was bedeutet das, wie wird das wahrgenommen, was ist Ihre Meinung dazu, Ihre Erfahrung, welche Strategien sind vielleicht passend, aus der Jetztzeit in die Zukunft zu schauen und zu gestalten. Darf ich Sie bitten?
Sehr gern. Ja, ich bin ja diese Konstellation gewöhnt, denn unser Zentrum wird getragen zu 50% von der Arbeiterkammer Salzburg und zu 50% von der Wirtschaftskammer Salzburg. Und damit sind wir eigentlich immer so in diesem Sozialpartner-Diskurs drinnen, der auch hier eine Rolle spielt. Und das war eigentlich ein ganz wesentlicher Grund, warum ich mir gedacht habe, hier muss ich zusagen, auch wenn die Vorweihnachtszeit, der Advent und das Jahresende ja für alle Institutionen sehr stressig ist. Ja, schön, dass Sie da sind. Das ist ja irgendwie ein historischer Boden. Da war offensichtlich irgendwann einmal ein gewisser Herr Kepler, der hat darinnen gewohnt, was immer er darinnen getan hat. Unsere Fantasien können herumschweifen. Aber es ist irgendwie schon eine spannende Geschichte, darinnen zu sein. Ich war da noch nie, Sie waren vielleicht schon öfter. Also es gefällt mir sehr gut. Ja, und jetzt ist natürlich immer, wenn man tituliert wird als Zukunftsforscher, dann wundern sich viele schon, warum da nicht eine Glaskugel steht und warum man da nicht hineinschaut. Da haben wir es relativ leicht als einziges Zentrum für Zukunftsstudien, das in Österreich in eine Hochschule integriert ist. Wir brauchen nämlich keine spektakulären News rausjagen sozusagen über die Medien, sondern wir haben die gute Möglichkeit, und sehr systematisch mit Fragen zu beschäftigen. Und wenn man das tut, schaut die Zukunft in Wahrheit überhaupt nicht mehr so spektakulär aus. Vor allem muss man nicht behaupten, dass man wüsste, was in der Zukunft kommt. Wir wissen es nämlich nicht, aber es gibt gewisse Methoden, das ein oder andere ein bisschen plausibler zu machen. Und jetzt ist mir gesagt worden, es sei hier üblich, dass man durchaus einen systematischen Vortrag hält. Ich habe ihn so gestaltet, dass man am Abend nach der Arbeit durchaus auch noch zuhören kann und jetzt nicht hochkomplizierte Sätze da stattfinden, abgesehen davon, dass ich solche Sätze auch sonst nicht so wahnsinnig gern mag. Ja, jetzt vielleicht zum Einstieg etwas, was Sie vielleicht mitvollziehen können, Mark Twain, Sie kennen ihn ja zumindest vom Huckleberry Finn und so weiter, der soll einmal gesagt haben, natürlich, so hat er gesagt, natürlich interessiert mich die Zukunft, ich will doch schließlich, hat er gemeint, den Rest des Lebens in ihr verbringen. Also wenigstens diesen Zugang zur Zukunft teilen mit dem Mark Twain nahezu alle Menschen. Und weil wir gerade dabei sind, würde ich vielleicht ein paar Überlegungen auch zur Zukunftsforschung machen, wobei mir schon gesagt worden ist, dass jetzt so eine klassische PowerPoint-Präsentation hier nicht stattfindet. Also ich habe das jetzt so als Begleitprogramm, so dass halt alles ein bisschen bunter ist in der Eventgesellschaft, gehört das irgendwie dazu, aber es ist nicht wirklich nötig, um dem Vortrag folgen zu können. Aber es ist trotzdem ganz nett, man kann dann die Überschriften ein bisschen sehen. Ja, meine Damen und Herren, der Begriff Zukunftsforschung, der suggeriert, dass es eine Forschungsrichtung gäbe, die Zukunft erforschen kann. Weil zum Beispiel so Begriffe wie Verkehrsforschung, Wirtschaftsforschung, da geht es ja darum, dass man halt real existierende Phänomene, nämlich Verkehr, Wirtschaft oder was immer halt untersucht. Bei der Zukunft handelt es sich aber nicht um ein real existierendes Phänomen. Dadurch könnte man natürlich auch sagen, kann man sich fragen, kann man das überhaupt erforschen? Ja, und einige Trendgurus, Zukunftsgurus, die sagen ein klares Ja und präsentieren dann der staunenden Mitwelt ihre persönlichen Wunschvorstellungen als einzig mögliche objektive Trends. Manche Politiker leiten dann einen ganzen Schwanz von Sachzwang Argumentationen ab und es wird aber dabei verschwiegen, dass es zu jedem Trend in jeder vernünftigen Gesellschaft eben auch Gegentrends gibt und welcher Gegentrend sich durchsetzt oder welcher Haupttrend sich durchsetzt, das hängt im Prinzip nicht vom Schicksal ab, auch nicht vom lieben Gott in diesem Fall, sondern ganz klar von den unterschiedlichen Bedarfslagen gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Interessensgruppen. Ausgehend von der Analyse gegenwärtig wirkungsvoller Zukunftsbilder und von der Einschätzung der Gestaltungskraft wichtiger Interessensgruppen sind, so ist der Ansatz in unserem Institut, plausible Annahmen über zukünftige Entwicklungen möglich. Das heißt, eigentlich sollte man zu dem, was wir tun, gar nicht Zukunftsforschung sagen, sondern vielleicht viel lieber zukunftsorientierte Gegenwartsforschung. Also wir schauen uns das an, was in unserem Diskurs, gesellschaftlichen Diskurs über Zukunft sozusagen stattfindet. Und daraus kann man nicht ableiten, wie es wirklich wird, aber man kann mehr oder weniger plausible Annahmen machen. Und dann gibt es von einem Schriftsteller, der gar nicht so bekannt ist wie der Mark Twain, einen wunderschönen Satz, der steht auch oben, weil er sozusagen so ein Sickersatz ist quasi. Der Sinn erschließt sich nicht unbedingt gleich beim ersten Mal. Nämlich dieser Alfred Anders hat einmal geschrieben, die Zukunft wird der Gegenwart sehr viel ähnlicher sein, als wir heute denken, aber die Gegenwart ist schon sehr viel anders, als wir sie heute wahrnehmen. Also das könnte, wenn es von uns wäre, könnte das der Wahlspruch für unsere Forschung sein. Das ist aber leider nicht von uns, sondern vom Alfred Anders. Ja, und selbstverständlich, jetzt werden natürlich die Historiker unter Ihnen sagen, hoppla, da ist nur immer nur Zukunft und Gegenwart, wo bleibt die Vergangenheit? Natürlich vergessen wir die nicht, denn der historische Rückblick auf die Entstehung gegenwärtiger gesellschaftlicher Phänomene darf bei einer guten sogenannten Zukunftsforschung in Wahrheit natürlich überhaupt nicht fehlen, denn könnte man so salopp für den Vortrag sagen, Herkunft und Zukunft hängen eben eng zusammen. Also Zukunft kommt nicht in der Logik von Sachzwängen quasi naturgesetzlich auf uns zu, vielmehr wird Zukunft im Spannungsfeld unterschiedlicher gesellschaftlicher Interessenslagen heute vorbereitet. Naja, und jetzt muss ich Sie vielleicht mit etwas überraschen, was Sie vielleicht so noch gar nicht durchdacht haben. Einige von Ihnen werden sagen, na hoppla, das kann ja nicht stimmen, ich rechne es Ihnen dann auch gerne vor. Überschrift nämlich, berufliche Arbeit nur mehr 10% der Lebenszeit. Ja, jetzt werden Sie gleich überrascht sein, aber ich zeige Ihnen gleich, was ich damit meine. In den vergangenen 100 Jahren hat sich das Verhältnis zwischen der im Beruf verbrachten Zeit einerseits und der Lebenszeit außerhalb des Berufs andererseits in einem fast unglaublichen Ausmaß verschoben. Heute beträgt die im Beruf verbrachte Zeit im gesamten Lebensverlauf höchstens 70.000 Stunden. Da kennen Sie es salopp formuliert. Ungefähr die Jahresarbeitszeit mal halt 40, 41, 42 Jahren. Dann kommen es ungefähr auf 70.000 Stunden. Das ist aber schon für die Menschen, die wirklich so eine Arbeitskarriere haben mit 40 Jahren und so weiter und Vollzeit. Das ist ja nicht für alle der Fall. Dass diese 70.000 Stunden, meine Damen und Herren, sind etwa 10% der gesamten Lebenszeit, denn das heutige Leben dauert circa 700.000 Stunden. Also Menschen in meiner Generation, ich bin jetzt 62, werden das wahrscheinlich nicht ganz auf die Waage bringen, aber die Jüngeren unter Ihnen bis Mittleren, die werden die 70.000 schon hinkriegen, Frauen auch. Und in diesem Sinne können sie sagen, okay, schön, einige von Ihnen werden sich jetzt anfangen zum Rechnen, wie viel habe ich noch, wie viel habe ich, und so weiter und so weiter. Bis 2030 werden jetzt einige sagen, na hoppla, jetzt wird sich ja wahrscheinlich die Arbeitszeit verlängern, späterer Pensionseinstieg und so weiter. Das ist zwar richtig, es wird ein leichter Anstieg der Lebensarbeitszeit da sein. Allerdings, und das muss man halt gleich mitbedenken, erhöht sich auch die Lebenserwartung, sodass der Anteil der Berufszeit die 10%-Marke voraussichtlich nicht überschreiten wird. In diesem Zehntel der Lebenszeit müssen wir freilich, und das ist schon ganz spannend zu bedenken, die finanzielle Wertschöpfung für die restlichen 9 Zehntel unseres Lebens erarbeiten. Dies ist wohl auch einer der wichtigsten Gründe, warum wir diesen objektiv sehr übersichtlichen Anteil unseres Lebenszeitbudgets subjektiv als Zentrum unseres Lebens wahrnehmen. Der große außerberufliche Teil unseres Lebenszeitbudgets besteht natürlich selbstverständlich nicht nur aus Freizeit. Immerhin schlafen wir fast auch ein Drittel unseres Lebens. Wenn ich das in einem Vortrag sage, bedauere ich es immer, dass ich keine Matratzen- oder Bettenfirma habe, weil sonst könnte ich hier eine Werbeeinschaltung einbringen. Wir schlafen also sozusagen ein Drittel unseres Lebens und haben außerhalb des Berufs noch viele weitere wichtige Dinge zu erledigen. Partnerschaften pflegen, Kindererziehung zustande bringen und der Haushalt, der vor allem von den Mitgliedern meines Geschlechts gelegentlich dezent vergessen wird. Die Qualität des Lebens entwickelt sich also im Spannungsfeld zwischen Beruf, Familie und Freizeit, wobei wir in unserem Institut diesen Begriff Work-Life-Balance praktisch nicht verwenden, weil er eigentlich ein Blödsinn ist. Er steht ja genau genommen Work and Life irgendwie gegenüber, was ja komisch ist, weil irgendwie hätte ich schon zumindest bei mir das Gefühl gehabt, dass meine Arbeit Teil meines Lebens ist. Allerdings eines kann man schon feststellen, die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit dieser Lebensbereiche, nämlich Beruf, Familie, Freizeit, sind derzeit keineswegs optimal. Besonders in Österreich, denn nur 31% der Österreicherinnen und Österreicher glauben daran, dass sich diese Bedingungen in der Zukunft verbessern werden. Eher sagen sie im Gegenteil. Nur so nebenbei, wir machen jetzt gerade so eine Studie auch für eine Schweizer Institution und da haben wir herausgefunden, dass die Schweizer zu 75% glauben, dass sich das in der Zukunft verbessern wird. Das muss dann nicht sein, dass das dann sich wirklich verbessert, aber ist natürlich schon eine interessante Annahme, sowas wie Self-Fulfilling Prophecy vielleicht ein Stück, wenn man glaubt, dass das kommt oder eben auch nicht kommt. Ja, vielleicht jetzt noch etwas, was mir schon sehr wichtig ist, weil wir in der letzten Zeit durchaus auch, wir haben es ja heute im Vorfeld auch diskutiert kurz, auch aus höchsten Brüsseler Etagen sozusagen immer wieder mitkriegen, dass anscheinend die Industriegesellschaft zu Ende ist und das ist sozusagen nicht ganz unwichtig, ob man an solche Überlegungen glaubt oder ob man an solche nicht glaubt. Und in dem Sinne würde ich vielleicht jetzt noch ein paar Stichworte zu Produktion und Dienstleistung gerne machen. Man liest also immer öfter, dass die Industriegesellschaft am Seinen zu Ende sei und nun käme, so wird behauptet, das Zeitalter der Dienstleistungsgesellschaft. Also abgesehen davon, dass diese Begriffe mit Gesellschaft, Mediengesellschaft, Freizeitgesellschaft und was weiß ich was sowieso ein bisschen eigenwillig sind, muss man natürlich überlegen, stimmen die Grundaussagen, die damit verbunden sind. Nun, viele Menschen halten das für plausibel, denn richtig ist natürlich, dass in den vergangenen Jahrzehnten die Bedeutung der Dienstleistungen durchaus auch ein Stück auf Kosten der Güterproduktion gesunken ist. Erst beim zweiten Blick wird dann klar, dass der Produktionssektor auch die zukünftige Arbeitswelt der heutigen Kindergartenkinder wesentlich mitgestalten wird. Betrachtet man nämlich die zukünftige Dynamik der Technologieentwicklung, dann ist ein Verschwinden der industriellen Produktion in unseren Breiten höchst unwahrscheinlich. Denn viele Zukunftstechnologien lassen sich nur in industriell sehr fortgeschrittenen Ländern entwickeln und produzieren. Und wir können in Österreich ja ganz glücklich sein, dass wir zu diesen sehr fortgeschrittenen Ländern gehören. In der Rangliste der Zukunftstechnologien, also wenn man, wie zum Beispiel unsere Partnerinstitute, Fraunhofer-Institut in ISI in Karlsruhe oder eben die Zukunftsforscher des Vereins Deutscher Ingenieure, VDI, die Düsseldorf-Zukunftsforschung betreiben, wenn die Experten fragen, dann sagen die Experten, die kennen sie natürlich auch irren, aber die Experten sagen dann, naja, was sind sozusagen die Top 10 der Zukunftstechnologien? Da werden offensichtlich in den nächsten 20 Jahren halt auch noch die Informations- und Kommunikationstechnologien ganz vorne sein. Unter den Top 10 folgen dann Umwelttechnik, Energietechnik, Biotechnik, Verkehrstechnik, Agrar- und Lebensmitteltechnik, Medizintechnik, Materialtechnologie, das ist nicht nur die sogenannte Nanotechnik, aber auch und Pharmatechnologie. Das wären sozusagen auch Einschätzungen der Experten, die Zukunftstechnologie. Und die brauchen eben ein ganz bestimmtes Umfeld, das man halt zumindest derzeit und wahrscheinlich auch die nächsten 15, 20 Jahre in den üblichen bei den üblichen Verdächtigen, wo dann anscheinend alles nach Indien oder alles nach China geht, halt so noch nicht hat. Wer weiß, wie das dann in 30, 40 Jahren ist. Weder steht also die Industrie vor dem Aus, noch ist eine ausschließlich auf Dienstleistungen reduzierte Arbeitswelt ernsthaft vorstellbar und wünschenswert. Die Zukunft der Welt, auch der Arbeitswelt, ist bunt und nicht schwarz-weiß. Dies sollte sich auch in den Begriffen für jene Zukunftsbilder widerspiegeln, die wir den heutigen jungen Menschen vermitteln. Aber auch in unseren Bildungskonzepten müssten sich diese realistischen Bilder der zukünftigen Arbeitswelt stärker finden, als das derzeit der Fall ist. Also ich halte das deswegen für sehr wichtig, dass solche realistischen Bilder kommen, weil ja viele junge Menschen auch nicht nur sich nach den Ratschlägen, nach den guten Ratschlägen der Papis und Mamis orientieren, sondern auch nach solchen Bildern und dann den Eindruck bekommen könnten, naja, wenn das mit der Industrie in absehbarer Zeit sowieso flöten geht, dann machen wir lieber ganz was anderes, und das wäre für den Wirtschaftsstandort Österreich und auch für den Berufsstandort natürlich dann ziemlich fatal. Das weite Spektrum der Dienstleistungsberufe hätte ich dann vielleicht so als nächstes Stichwort. Also klar ist, die Produktion bleibt weiterhin wichtig und unverzichtbar. Aber so wie jetzt wird der Großteil der Jobs auch zukünftig im weiten Spektrum der Dienstleistungen bestehen und entstehen. Abgesehen von den außerordentlich wichtigen industrienahen Dienstleistungen, auf die ich noch ein bisschen eingehen werde, wird die quantitative und qualitative Dynamik des Dienstleistungssektors zukünftig von den großen gesellschaftlichen Entwicklungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Freizeit, Erlebniskonsum und Altern beeinflusst. In den nächsten Minuten hätte ich mir gedacht, dass ich soll vielleicht ein paar Anmerkungen zu diesen sechs großen dienstleistungsbezogenen Jobmotoren machen würde, die sowohl für die jüngeren als auch für die älteren Akteure der zukünftigen Arbeitswelt eine wesentliche Rolle spielen werden. Vielleicht zuerst Jobmotor industrienahe Dienstleistungen. Wie bereits angedeutet, viele Dienstleistungen der Zukunft, möglicherweise oder wahrscheinlich sogar die gut bezahlten, existieren und expandieren nur in enger Verzahnung mit dem Produktionssektor. Dies gilt in besonderer Weise für die technischen Dienstleistungen oder für die industrienahen Dienstleistungen im Bereich Forschung und Entwicklung, deren langer Arm bis weit in die Hochschulen hineinreicht. Selbstverständlich sind auch viele Arbeitsplätze in weiteren Segmenten des Dienstleistungssektors direkt oder indirekt von der industriellen Produktion abhängig. Zum Beispiel im Handel, im Marketing, in der Werbung oder im Bank- und Versicherungswesen. Das heißt, man könnte sich jetzt vorstellen, so einen industriellen Kern und rundherum in konzentrischen Kreisen die dazugehörigen Dienstleistungen. Und wenn man das Bild weitertreibt und sagt, nehmen wir mal an, wir nehmen den Kern raus, dann dauert es ein paar Monate und alles, was in den konzentrischen Kreisen herumwuselt, ist nach relativ kurzer Zeit erledigt. Ja, vielleicht Dienstleistungsbereich Bildung. Da muss ich Sie jetzt auch ein bisschen enttäuschen, wenn Sie glauben, jetzt kommt gleich die Schule daher, die auch, ja, aber nicht alles. Sie wissen, schulisches Wissen hat ein immer früheres Ablaufdatum. Alle 3 Jahre, so sagen die großen Wissensforscher, verdoppelt sich das weltweit verfügbare Wissen. Der größte Teil unserer Bildungsprozesse spielt sich schon heute und zukünftig immer mehr außerhalb der bildungsbezogenen Infrastruktureinrichtungen, also Schulen, Hochschulen und so weiter ab. Mit Blick auf den Bedeutungszuwachs des lebenslangen Lernens, das ja nicht nur ein Schlagwort ist, werden alle Einrichtungen der Erwachsenenbildung und vor allem die medial vermittelten Bildungsangebote, die eine immer größere Bedeutung kriegen werden, immer wichtiger. Dies führt zu neuen bildungsbezogenen Dienstleistungsberufen jenseits unserer offensichtlich schwer reformierbaren und jetzt nenne ich es einmal so Bildungsvollzugsanstalten, in denen wir übrigens höchstens 3-4% unserer Lebenszeit verbringen. Also die großen Lernprozesse spielen sich jenseits dieser 3-4% Schule oder Hochschule ab. Und das ist natürlich bedeutsam, denn hier muss man schon drüber nachdenken, welche Dienstleistungen werden es sein, die in diesen lebenslangen Lernprozessen Begleitfunktion im Sinne der Aufbereitung von Materialien, der Begleitung von Lernprozessen, der Zertifizierung und was weiß ich was heute übernehmen. Das wird sicher ein gigantischer Jobmotor sein, wo sich hoffentlich auch viele der heute Jungen wiederfinden, die enttäuscht sind von dem, was ich da Bildungsvollzugsanstalten genannt habe. Jobmotor, Gesundheit und Krankheit wäre jetzt vielleicht so ein weiteres Stichwort. Unser sogenanntes Gesundheitssystem ist eigentlich ein Krankheitssystem. Also ein sehr Begehrtes, muss man dazu sagen. Die Österreicher sagen ja seit vielen Jahren in EU-weiten Vergleichen, wir sind an der ersten Stelle. Ich glaube, einmal sind wir abgerutscht auf die zweite Stelle. Das ist aber ja auch nicht so schlecht, wenn wir im Fußball irgendwann einmal weltweit an der zweiten werden, würden wir nicht sagen, furchtbar, wir sind nicht die Ersten, sondern würden wir uns freuen. Und in dem Sektor sozusagen sind wir fast immer ganz vorne. Also es ist keine Abwertung des Gesundheitssystems. Nur wollte ich damit sagen, eigentlich ist kein Gesundheitssystem, sondern es ist ein Krankheitssystem. Denn nicht die Erhaltung der Gesundheit, sondern die Behandlung von Krankheiten steht im Vordergrund. Glücklicherweise werden diejenigen sagen, die krank geworden sind. Bei krankheitsbezogenen persönlichen Dienstleistungen können wir zukünftig, das ist klar, mit einem ganz beachtlichen Wachstum rechnen. Von der ärztlichen Behandlung über Psychotherapie, Physiotherapie, Pflege und Altenbetreuung bis hin zu den gehobenen Steuerungsfunktionen des Gesundheitswesens. In enger Verbindung, auch hier wieder sozusagen nicht nur Dienstleistungen im engeren Sinne, in enger Verbindung mit diesen Dienstleistungen werden freilich die vielfältigen Technologien für Diagnose, Heilung und Lebensverlängerung der mit Abstand größte Wachstums- und Jobmotor sein. Vom Operations- und Pflegeroboter über miniaturisierte Sensoren für die Diagnostik bis hin zu nanotechnisch gestützten biokompatiblen Materialien. Nicht zu vergessen die biotechnische Potenz der Pharmakonzerne. Dieses Krankheitssystem, und da sind wir eigentlich schon ziemlich davon überzeugt, wird auch zukünftig im Spannungsfeld zwischen Technik und Dienstleistung weitestgehend öffentlich finanziert und gesteuert. Darüber hinaus entwickelt sich Schritt für Schritt ein wachsender, privat finanzierter Gesundheitsmarkt, basierend auf dem Bedeutungszuwachs gesunder Lebensstile. Hier begegnet uns schon heute und immer mehr in der Zukunft ein Mix aus gesunder Ernährung, Bewegung, Wellness und eine Prise Esoterik. Ja, dann vielleicht noch ganz kurz Jobmotor Freizeit. Der Club of Rome hat 1984 den Bedeutungszuwachs des Lebensbereichs Freizeit als eine der größten Herausforderungen für die Lebensqualität der Menschen im 21. Jahrhundert erkannt. Anführungszeichen, also wortwörtliches Zitat. Abgesehen von den klassischen Berufen im Bereich der Tourismuswirtschaft geht es hier um ein breites Spektrum von Berufen. Also meistens wird immer nur der Tourismus genannt, der ja in Österreich zwar nicht ganz unwichtig ist, aber zum Beispiel im Gegensatz zur industriellen Produktion natürlich eine überschaubare Bedeutung hat mit nicht einmal 10% Wertschöpfung. Geht es aber um ein breites Spektrum von Berufen in den Sektoren Kultur, Medien, Sport, Spiel und Unterhaltung. Und dann sage ich manchmal, eigentlich bis weit in die Friedhöfe hinein, die ja zumindest für die Lebenden eine wichtige Freizeitfunktion haben, oder die Polizei, die ja mit der Regelung des Freizeitverkehrs oder mit Aufsichtsfunktionen im Stadion zum Beispiel oder bei Sportveranstaltungen sehr, sehr wesentlich in diesem Freizeitbereich eine Rolle spielt. So paradox dies im Gegensatz zum weit verbreiteten Alltagsverständnis von Freizeit klingt, Freizeit ist einer der wichtigsten Jobmotoren der Zukunft. Eng mit der Freizeit verbunden, Erlebniskonsum als wesentlicher Jobmotor, meine Damen und Herren, der für die Zeiten des Versorgungskonsums typische Einkaufszettel ist längst aus der Mode gekommen. 45% der österreichischen Kunden wissen vor dem Einkauf nicht, was sie eigentlich kaufen wollen. Schon heute ist ein beachtlicher Teil der kommerziellen Infrastruktur nach der Logik der modernen Erlebnisökonomie organisiert. Der traditionelle, bedarfsdeckende Versorgungskonsum wird immer stärker von immer neuen Ausprägungsformen des Erlebniskonsums überlagert. Die Auswahl der Konsumgüter erfolgt offensichtlich in zunehmendem Maß nach deren Erlebniswert. Der Erlebniskonsum wird sich weiter ausdifferenzieren und die quantitative und qualitative Jobentwicklung der heutigen jungen Menschen maßgeblich beeinflussen. Naja, und dann natürlich, vielleicht sieht man das gar nicht so häufig so, nämlich Jobmotor Alter. Heute wurde schon erwähnt in der Einführung, der Bevölkerungsanteil der Menschen im Alter von 60 plus wird, das ist ja hinreichend bekannt, etwa 2030 deutlich mehr als 30% betragen und, so sagen die Demografen, bis 2050 auf 35% der Bevölkerung anwachsen. So, und dann kommen die üblichen Assoziationen, vielleicht geht es Ihnen auch jetzt so, man denkt gerne am Pflegebedarf. Diese Assoziation entspricht dem weit verbreiteten negativen und defizitorientierten Bild des Alters. In diese Kategorie, sage ich gern scherzhaft, fällt auch das Seniorenschnitzel, das glücklicherweise nur mehr auf wenigen Speisekarten das ältere Auge kränkt. Die meisten Seniorinnen und Senioren empfinden sich nämlich keineswegs als betreuungsbedürftige und zu bevormundete Problemfälle. Sie denken und handeln wie alle selbstbewussten Konsumenten nach dem Motto, der Kunde ist König. Und das stimmt auch, denn Senioren sind auf dem Königsweg zum wichtigsten Trendsetter der Konsumwelt. Frei nach dem Motto Rentner als Trendner. Denn in 2 Jahrzehnten wird das knappe Drittel der 60-Plus-Kunden für einen riesigen Anteil aller Konsumausgaben sorgen. Ja, das waren jetzt sozusagen ein paar Einflussfaktoren auf die Arbeitswelt der Zukunft. Und nach diesen Überlegungen hätte ich mir gedacht, möchte ich ein paar ausgewählte Aspekte der zukünftigen Arbeitswelt herausnehmen und ein bisschen andiskutieren, die nämlich solche Aspekte auch, die die Arbeitsbedingungen sowohl der zukünftigen Jungen als auch die Arbeitssituation der zukünftigen Älteren maßgeblich beeinflussen werden. Vorerst aber vielleicht ganz kurze Anmerkungen zum Imagewandel der Arbeit. Meine Damen und Herren, in der gesamten Menschheitsgeschichte hielt sich bei der Masse der Menschen die Begeisterung für die Arbeit in überschaubaren Grenzen, wie ein Blick auf die Sprachgeschichte zeigt. Das mittelhochdeutsche Wort Arbeit bedeutete Mühe oder Mühsal. Also ich weiß das jetzt nicht, weil ich es erforscht hätte, sondern weil ich es halt abgeschrieben habe von Leuten, die das verstehen. Das lateinische Laborare bedeutete anscheinend im Altlateinischen sozusagen ursprünglich Leiden. Und im Spanischen wird Trabajo, glaube ich, spricht man es aus, Trabajo geschrieben, die Arbeit gar vom lateinischen Tripulum, einem Folterinstrument, abgeleitet. In der Bibel ist die Arbeit die Strafe Gottes für den Sündenfall, da können wir uns alle noch aus dem Religionsunterricht erinnern, wie das damals war. Erst nach der Vertreibung aus dem Paradies mussten bekanntlich die Menschen ihr Brot im Schweiße ihres Angesichts verdienen. Im antiken Griechenland war man davon überzeugt, dass Arbeit den Körper entstellt und den Geist verroht, so also in vielen altgriechischen Schriften. Daher war die körperliche Arbeit den Sklaven vorbehalten, die natürlich nicht bei diesem Demokratiespiel in den griechischen Stadtstaaten so richtig mitspielen durften. Die privilegierte Minderheit widmete sich der als würdiger empfundenen Philosophie und Politik. Bis weit herauf in die Neuzeit hatte Arbeit keine Strahlkraft. Und das ist vielleicht schon ganz wichtig zu überlegen, nämlich das heute weit verbreitete positive Image der Arbeit ist also ein junges Phänomen, das mit der Entwicklung, dynamischen Entwicklung sozusagen unserer kapitalistischen Wirtschaftsordnung ganz wesentlich zu tun hat. Ja, und jetzt vielleicht noch ein paar kleine Anmerkungen für die Zukunft der Arbeitswelt sicher bedeutsamen Frage, nämlich der Flexibilisierung der Arbeitswelt. Da wird ja immer so getan, als käme jetzt so quasi das Zeitalter der Flexibilisierung. Und ich sage aber, eigentlich haben wir das schon. Eigentlich haben wir schon eine Zeit lang, nämlich spätestens seit Beginn der Industrialisierung ist der permanente Wandel der Arbeitswelt und damit verbunden der Wandel der Lebenswelten nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Dies zu betonen ist aus meiner Sicht sehr wichtig, weil in der veröffentlichten Meinung gelegentlich der Eindruck erweckt wird, dass wir in der Vergangenheit ein weitgehend erstarrtes System der Arbeit hatten und nun quasi endlich das Zeitalter der Flexibilisierung anbreche. Und jetzt könnte man sagen, ja, stimmt schon, auch in der modernen Arbeitswelt treiben viele Faktoren den Wandel voran, wobei diese Faktoren uns ja alle hinreichend bekannt sind, nämlich zum Beispiel neue Technologien, Globalisierung, demografische Entwicklung, Geschlechterverhältnis, Automatisierung, Bedeutungszuwachs der Medien und der Bildung und so weiter und so weiter. Einige davon sind relativ neu, andere sind halt mit ein bisschen anderen Facetten auch durchaus schon sehr bekannt. Der produktive Umgang mit diesen Wandlungsprozessen erfordert sowohl von den Arbeitgebern als auch von den Arbeitnehmern ein hohes Maß an Reflexion, Flexibilität und Bereitschaft zur Aushandlung von Kompromissen. In diesem Zusammenhang kann die Zukunftsfähigkeit, der gerade in Österreich noch, meiner Ansicht nach, und ich erlebe das ja auch bei der Trägerschaft unseres Instituts, noch immer sehr gut funktionierenden Sozialpartnerschaft, nicht hoch genug eingeschätzt werden. Denn ich würde sagen, die Sozialpartnerschaft ist eigentlich die Flexibilisierungssteuerungsagentur sozusagen, und zwar nicht erst seit jetzt, sondern eigentlich seit langer Zeit schon, seit es sie eben gibt. Von einigen sogenannten Trendforschern, da fällt den meisten der Herr Horx oder einige andere heute ganz gern ein, von diesen Typen wird also das sozialpartnerschaftlich ausgehandelte Regelwerk für Arbeitszeit, Arbeitsort und Arbeitsinhalt als Hindernis für die zukünftige Arbeitswelt wahrgenommen. Aus dieser Sicht wird den heutigen jungen Menschen eingeredet, dass zukünftig der neue Typus des, wie Horx das etwa nennt, des Lebenszeitunternehmers den Arbeitsmarkt beherrschen wird. Das wird schon geben in Minderheitsprogrammen, aber sozusagen, es wird dort ja gesagt, das wird der Typus von Arbeitnehmer, Arbeitgeber irgendwie gleichzeitig, der halt den Arbeitsmarkt beherrschen wird. Wie schauen diese Typen aus? Hochgebildet, hochgradig vernetzt, extrem flexibel, von den traditionellen Bindungen der Arbeitswelt befreit und von einem Projekt zum anderen sausend sozusagen. Nähert man sich diesem Zukunftsbild visionärer Trendgurus mit nüchternem Blick, wird schnell klar, dass sich die Anzahl derartiger Lebenszeitunternehmer auch in absehbarer Zeit in Grenzen halten wird. Denn die besonders großen Berufsgruppen am Arbeitsmarkt werden auch 2030 massenhaft gebraucht werden, vielleicht mit einzelnen veränderten Facetten ihres Tätigkeitsbereichs, nämlich Köche, Kellner, Bauarbeiter, Verkäufer, ich sage es immer in der männlichen Form, und natürlich immer Verkäuferinnen und Technikerinnen, ist ganz klar, Handwerker, Verwaltungsbeamte, Polizisten, Richter, Lehrer, Kindergartenpädagogen, Krankenpfleger, Altenbetreuer, also die Kenner des Arbeitsmarkts werden da irgendwie mitzählt haben, und jetzt haben wir da schon deutlich über der Millionengrenze sozusagen drüber. Diese beschäftigungsintensiven Berufe sind im Hinblick auf die Spielräume für individuelle Kreativität von den Arbeitsbedingungen hochflexibler Lebenszeitunternehmer auch zukünftig sehr weit entfernt. Übrigens wird auch kein zukunftsorientiertes Unternehmen derartige nur kurzfristig und projektbezogen beschäftigte Lebenszeitunternehmer in die sensiblen Kernbereiche der betrieblichen Entwicklung von konkurrenzfähigem Wissen integrieren. Mir ist es nur deswegen wichtig, das immer wieder auch darzustellen, weil bei den sogenannten Trendgurus wird immer die Arbeitswelt und die Lebenswelt von ungefähr 90% der Menschen vergessen. Also dass es nämlich solche Projektleute gibt, auch jetzt schon gibt und vielleicht in der Zukunft ein bisschen mehr geben wird, ist völlig klar, das soll man nicht bestreiten. Nur es ist eben nicht die Mehrheit, es wird nicht das typische Kennzeichen der zukünftigen Arbeitswelt sein. Ganz im Gegenteil, die Flexibilisierung der Arbeitswelt wird sich also voraussichtlich nicht in Form einer radikalen Deregulierung der Arbeitswelt einstellen, sondern vor allem in Form einer sozialpartnerschaftlich vereinbarten Flexibilisierung von Arbeitsorganisation, Arbeitsorten und Arbeitszeit. Denn die große Mehrheit der Menschen möchte eben Flexibilität gepaart mit Sicherheit. Ob man das jetzt Flexicurity nennt oder nicht, ist ja die Teilfrage, aber das wollen die Menschen vom Kern her. Ja, und jetzt könnte man sich vielleicht ein bisschen genauer anschauen, einige dieser Flexibilisierungsaspekte. Da ist natürlich die Flexibilisierung der Arbeitsorganisation von einiger Bedeutung. Da können wir sicher damit rechnen oder mit großer Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass ein Abbau starrer Arbeitsstrukturen, wie wir das ja schon längst haben, sich tendenziell fortsetzen wird. Für eine wachsende Zahl von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern treten also Zielvereinbarungen und die damit verbundene Eigenverantwortung und Selbstkontrolle an die Stelle der alten hierarchischen Kontrolle durch betriebliches Aufsichtspersonal. Das ist aber nichts ganz Neues, sondern es ist ein Trend, den wir sowieso schon haben. Dadurch entsteht einerseits mehr Freiheit für eine verstärkte zeitliche, räumliche und inhaltliche Autonomie bei der Organisation der Arbeit. Andererseits wird damit aber auch die Verantwortung für das Arbeitsergebnis stärker auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer übertragen. Dadurch wird die sogenannte unselbstständige Erwerbstätigkeit im Innenverhältnis immer selbstständiger, mit allen Vor- und Nachteilen. Die Anzahl der sogenannten selbstständig Erwerbstätigen, also im rechtlichen Sinne, ist in den vergangenen Jahren nur marginal gewachsen, wird sich jedoch in mittelfristiger Perspektive, das ist deutlich absehbar, vor allem in Form der sogenannten Ein-Personen-Unternehmen leicht erhöhen. Auch hier wieder Diskussionsbedarf, Vor- und Nachteile. Die sogenannte unselbstständige Tätigkeit, darüber gibt es aber aus meiner Sicht wenig Zweifel, bleibt auch in der Zukunft mit Abstand die dominante Größe am Arbeitsmarkt. Vieles spricht auch für die zunehmende räumliche Flexibilisierung des Arbeitsplatzes im Spannungsfeld zwischen dem Büro und der Wohnung. Daheim ist manches möglich, was im Büro oft schwierig ist. Konzentriertes und ungestörtes Arbeiten, freiere Zeiteinteilung, sinnvolle Nutzung von Arbeitspausen. Mit den Möglichkeiten von Internet und Telekommunikation können immer mehr Arbeiten an jedem beliebigen Ort verrichtet werden, eben auch in den eigenen vier Wänden. Bei diesem Zukunftsmodell, das freilich nur für eine Minderheit, aber für eine wachsende Minderheit von Berufen möglich ist, wird der mit sozialen Kontakten verbundene Teil des Jobs an einem eventuell mobilen Arbeitsplatz in der Firma ausgeübt und der individuelle Teil des Berufs online am Schreibtisch zu Hause. Dadurch, das wäre sicher ein gewisser Vorteil, reduzieren sich die Arbeitswege. Aber diese neue Freiheit kann auch schnell zur Falle werden, wenn die Kompetenzen für die Trennung von Berufs- und Privatleben nicht vorhanden sind. Die berufliche Arbeit kann dann die Betroffenen bis in ihr Schlafzimmer verfolgen, den biopsychisch unverzichtbaren Wechsel von Anspannung und Entspannung gefährden und so der Gesundheit schaden. Aber das sind natürlich auch Dinge, die man in einer Bildungslandschaft auf die Zukunft hin üben müsste, und das kann man nicht üben mit einem schulischen Frontalunterricht zum Beispiel, aber das ist nur sozusagen so ein Einsprechsel. Flexibler als heute werden zukünftig wohl auch die Arbeitszeiten sein, vor allem die Tagesarbeitszeit und die Wochenarbeitszeit, da Dienstleistungen, wie wir sehen, immer häufiger auch außerhalb der alten Regelarbeitszeit angeboten werden. Eine nennenswerte Verkürzung der Wochenarbeitszeit sehen wir in mittelfristiger Perspektive nicht, auch wenn das vielleicht aus der Sicht der Arbeitnehmer wünschenswert wäre, aber es ist momentan nicht absehbar. Im Bereich der Lebensarbeitszeit werden, und das ist schon relativ wahrscheinlich, die Sabbaticals und Karenzzeiten für Betreuung und für Bildung immer häufiger die Berufslaufbahnen unterbrechen. Für größere Veränderungen der Jahresarbeitszeit spricht derzeit auch eher weniger, das spricht also eine deutlichere Verlängerung von Urlaubszeiten ist aus unserer Sicht derzeit nicht zu erwarten. Und für die Durchrechnung der Arbeitszeit über längere Zeiträume gibt es gerade in Österreich schon heute viele Möglichkeiten. Das heißt, wir haben sehr viele Flexibilisierungsregelungen eigentlich schon jetzt, die oft gar nicht als solches wahrgenommen werden, die aber in sozialpartnerschaftlichen Auseinandersetzungen ja herausgearbeitet wurden. Ja, dann vielleicht noch etwas, was immer wieder wahnsinnig gern umstritten ist in den Medien, nämlich die Frage Normalarbeitsverhältnis. Da kommt immer wieder die Frage ins Spiel, gibt es das überhaupt noch oder gibt es in der Zukunft noch? So wie es halt insgesamt über die Zukunft der Arbeitswelt eine ganze Reihe von extrem negativen Zukunftsbildern gibt, könnte man auch bei dieser Frage sagen, dass manche Befürchtungen nicht überdurchschnittlich plausibel sind. Gerade junge Menschen haben sich bereits in viel, das sehen wir auch bei unseren Studenten, die haben sie zum Teil mit Zukunftsbildern abgefunden, die zwar prinzipiell möglich sind, aber keineswegs besonders wahrscheinlich. Und da ist es, wie ich schon früher mal dargestellt habe, aus meiner Sicht schon sehr wichtig, immer wieder zu zeigen, dass falsche Prognosen durchaus gefährlich sein können, weil sie eben zu sich selbst erfüllenden Prophezeiungen werden können. Also wenn alle Leute glauben, es gibt zukünftig keine staatliche Pension mehr, dann verhalten sie sich so. Wenn Menschen glauben, es gibt zukünftig kein Normalarbeitsverhältnis mehr, verhalten sie sich so. Und das sollten sie aber nicht glauben, weil es eben nicht sehr wahrscheinlich ist. Viele Menschen sind eben überzeugt, das steht auch in vielen ganz klugen Büchern drinnen, dass in der Zukunft, da steht sogar drin, dass das jetzt schon der Fall ist, obwohl es nicht nachvollziehbar ist, dass also die Menschen nur mehr überleben können, wenn sie zwei, drei oder was immer parallele Arbeitsverhältnisse haben. Das mag vielleicht für die Vereinigten Staaten, für einen großen Teil der Menschen, nicht auch nicht für alle und nicht für die Mehrheit stimmen. Für uns stimmt es aber nicht. Denn wenn wir genau in die Daten hineinschauen, dann sehen wir, dass diese Situation relativ konstant in den letzten Jahren bei ungefähr 4% der Bevölkerung eine Rolle spielt. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, das ist auch schon zu viel, aber typisch ist es nicht. Das muss man vielleicht ganz deutlich sagen. Ähnlich hartnäckig hält sich bei Jung und Alt das Vorurteil, dass die atypischen Arbeitsverhältnisse, also geringfügige Beschäftigungen, freie Dienstverträge und Leiharbeit sowie befristete Dienstverhältnisse schon längst typisch sind oder in absehbarer Zeit typisch werden können oder sollen. Richtig ist, dass diese atypischen Arbeitsverhältnisse seit Jahren zunehmen und dass sich dieser Trend wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Das Ausmaß dieser Entwicklung wird jedoch häufig ziemlich überschätzt. Insgesamt gilt in Österreich bekanntlich ungefähr ein Fünftel aller österreichischen Beschäftigungsverhältnisse als atypisch. Und da kann man natürlich sagen, dieses Fünftel ist deutlich zu viel. Aber wenn man sich die Behauptung anschaut, die atypischen wären typisch, dann stimmt diese Behauptung nicht. Das sind 20% und vielleicht sind es 20% zu viel oder 10% zu viel. Ja? Aber typisch ist es nicht. Die restlichen 4/5 der unselbstständig Beschäftigten arbeiten in Form des sogenannten Normalarbeitsverhältnisses. Davon sind etwa 3/4 unbefristete Vollzeitdienstverhältnisse und knapp 1/4 unbefristete Teilzeitdienstverhältnisse, die man, das muss man auch ganz deutlich sagen, aus arbeits- und sozialrechtlicher Sicht als Normalarbeitsverhältnisse ansehen muss. Der Jobzuwachs der vergangenen 2 Jahrzehnte ist vor allem durch Teilzeitarbeit entstanden. Diese, zugegeben oft schlecht bezahlten Teilzeitjobs, entstanden jedoch überwiegend nicht anstelle von Vollzeitarbeitsplätzen, sondern zusätzlich. Jedenfalls in Österreich gibt es derzeit keine Anzeichen dafür, dass das unbefristete Vollzeit-Normalarbeitsverhältnis mittelfristig auf der Müllhalde der Wirtschaftsgeschichte landen wird. Für die Arbeitsmotivation und für die Leistungskraft von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sind diese Beschäftigungsverhältnisse außerordentlich förderlich, denn die menschliche Psychodynamik, das wissen wir aus der Arbeitspsychologie, entfaltet ihre positiven Potenziale nur dann, wenn das Bedürfnis nach Sicherheit in ausreichendem Maß befriedigt ist. Dies, davon kann man ausgehen, gilt auch für die Zukunft der Arbeitswelt. Ja, nun könnte man fragen, wie könnten denn vielleicht so die Anforderungen an den Arbeitsplatz von morgen aussehen? Dazu haben wir vor ungefähr einem Jahr eine repräsentative Befragung der Österreicherinnen und Österreicher gemacht und die Bilder und Vorstellungen der Menschen in der Alpenrepublik von der zukünftigen Arbeitswelt analysiert. Und da kommt auch vielleicht gegen die Überlegungen, die in den Medien immer wieder vorkommen, ganz deutlich raus, dass gute Entlohnung, und das gilt auch beim Blick, den die Menschen in die Zukunft machen, das mit Abstand wichtigste Kriterium für die Einschätzung der Arbeit ist. Das wird immer wieder bestritten in der Öffentlichkeit. Nur sage ich dann halt, empirisch lässt sich's eben nicht fundieren, sondern es sind halt Glaubensbekenntnisse. Die sind ja abgesichert in unserer Verfassung, kann jeder seine Glaubensbekenntnisse verkünden, das passt, die freie Meinungsäußerung, aber es lässt sich nicht nachvollziehen. Nachvollziehen lässt sich, dass der Lohn ganz oben steht und dass sozusagen Lebensstandard eben sehr eng mit Lebensqualität zusammenhängen. Natürlich werden jetzt einige sagen, ja, aber das ist doch nicht alles, kann doch nicht alles gewesen sein, es geht ja nicht nur ums Geld. Natürlich geht es nicht nur ums Geld, sondern man könnte mit diesem klaren Wissen, aber dass das Einkommen für die Menschen extrem wichtig ist, eben sagen, gutes Einkommen und passende Arbeitszeiten fördern den Fleiß. Da habe ich jetzt schon so 5 Punkte, so ein bisschen rhetorisch und journalistisch halt irgendwie zusammengebastelt, damit nicht nur Zahlen kommen. Gutes Einkommen und passende Arbeitszeiten fördern den Fleiß. Abwechslung und selbstständige Arbeitseinteilung fördern die Zufriedenheit. Anerkennung und Wertschätzung fördern Erfolgserlebnisse. Karrierechancen und kollegiale Kommunikation fördern die Motivation, Mitbestimmung und Weiterbildung fördern die Identifikation mit dem Betrieb. Das wäre sozusagen die Wunschliste der Österreicher, nicht ans Christkind, sondern eben an die Arbeitswelt. Ja, jetzt würde ich vielleicht abschließend noch 2 Aspekte ein bisschen herausheben, nämlich expliziter noch die Aspekte mit Jugend und Alter, und dann nähere ich mich auch schon schön langsam dem Ende des Impulsvortrags. Nächste Geschichte vielleicht, die Mehrheit der Jugend blickt mit Zuversicht in die Zukunft. Das ist auch so eine Mehr, die immer wieder kommt, da steht ja immer in den Zeitungen, die Jugend ist anscheinend so kriminell, was sich überhaupt nicht empirisch zeigen lässt, dann steht immer drinnen, die Jugendlichen sind so grauslich und denken ganz schrecklich an die Zukunft, haben nur Angst und was weiß ich was. Richtig ist Folgendes, man könnte es zusammenfassen als Überschrift für die kleinformatigen Zeitungen, kann man sagen, No Future war gestern, heute blicken fast 60% der jungen Menschen in Österreich mit großer Zuversicht in die Zukunft, dann ein paar weitere Prozent mit Zuversicht und dann aber zugegeben auch ein knappes Drittel eben mit ganz wenig Zuversicht. Das kommt aber nur bei den Älteren, bei den 60-plus Menschen, also so Typen wie mir zum Beispiel, wobei ich jetzt eine Ausnahme bin, muss ich auch dazu sagen, aber statistisch gesehen sind die 60-plus Menschen eigentlich, von denen sind nur 30% mit Zuversicht im Hinblick auf die Zukunft versehen, wenn man sie fragt. Also die Jugendlichen sind da weitaus zukunftsorientierter. Trotz Wirtschafts- und Finanzkrise ist die österreichische Jugend mehrheitlich davon überzeugt, wir schaffen es, oder mit Obama, yes, we can. Die meisten jungen Leute sind übrigens auch gar nicht politikverdrossen, wie man es ihnen immer unterstellt. Nur sie wollen irgendwie sich ein bisschen anders als im klassischen Stil beteiligen. Sie wollen nicht so wahnsinnig gern Schriftführer in irgendeiner politischen Sektion werden oder Kassier oder so irgendwie, sondern sie wollen halt ganz gern in Projekten mitarbeiten. Politische Parteien und Interessensvertretungen greifen das nahezu nie auf oder in Ausnahmefällen vielleicht, und dadurch wundern sie sich dann, wenn die Jugendlichen so wenig vorkommen. Die bisher angesprochene positive Diagnose gilt, und das muss man heute schon auch einschränkend sagen, für die gut bis sehr gut gebildeten 2 Drittel unseres Nachwuchses. Beim unteren Bildungsdrittel dominiert Zukunftsangst. Die Sorgen, muss man leider auch sagen, sind durchaus berechtigt. Denn Bildung ist, wie nie zuvor, der Schlüssel zu Erfolg und Lebensqualität. Auch im Segment der jugendlichen Modernisierungsverlierer fehlt es nicht an Interesse für Politik. Attraktiv sind für diese vor allem jene politischen Kräfte, die den Zukunftspessimismus der weniger Gebildeten auf Außenfeinde wie Ausländer, EU oder Globalisierung und auf die Modernisierungsgewinner projizieren. Vielleicht noch abschließend dann ein bisschen was Perspektiven einer jugendgerechten Arbeitswelt und dann noch ein bisschen was zur altersgerechten Arbeitswelt. Ja, meine Damen und Herren, insgesamt betrachtet, glaube ich, müssen wir uns schon sehr ehrlich sein, PISA-Studien hin und her, junge Menschen hatten in der gesamten Geschichte
noch nie, nämlich massenhaft, sozusagen Einzelne natürlich schon, aber nicht massenhaft, hatten noch nie ein so hohes Bildungsniveau wie jene Generation, die in den nächsten Jahrzehnten auf den Arbeitsmarkt kommen wird. Vor allem bei den Fremdsprachenkenntnissen, bei der medialen Kompetenz und bei der kreativen Kooperation in Projekten sind viele Junge den meisten Älteren deutlich überlegen. Durch den meist partnerschaftlichen Erziehungsstil in ihren Herkunftsfamilien sind es viele junge Menschen gewöhnt, dass man mit ihnen wertschätzend diskutiert. Begründungslose Befehle oder gar sogenannte gesunde Watschen sind ihnen glücklicherweise fremd. Nur wenn sie verstehen, warum sie etwas tun und lassen sollen, sind sie anpassungsfähig und flexibel. In den kommenden 2 Jahrzehnten wird sich bei den jüngeren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern übrigens ein gestärktes Selbstbewusstsein aufbauen, denn es gab noch nie so wenig Nachwuchs für den Arbeitsmarkt. In dieser Situation werden die Jungen, die ja übrigens nicht nur auf den österreichischen Arbeitsmarkt angewiesen sind, sondern sich auch international umschauen, zu einer umworbenen Zielgruppe. Die folgenden 5 Punkte skizzieren das kommunikative Klima einer jugendgerechten Arbeitswelt, die übrigens auch ältere Mitarbeiter glücklich macht. Ich habe das jetzt, wie wieder wir zuerst schon, also empirische Daten so ein bisschen journalistisch halt zugespitzt. Also nach dem Motto könnte man die Arbeitswelt vielleicht für Junge ein bisschen stylen, das Arbeitsdesign sozusagen gestalten. Wertschätzung ist gleich wichtig wie Wertschöpfung. Vertrauenskultur ersetzt die alte Kontrollkultur. Initiative und Kreativität werden gefördert. Diskurse kommen häufiger vor als Dekrete. Arbeitszeit ist auch persönliche Entwicklungszeit. Ja, und wenn wir jetzt über die Jugendlichen ein paar Stichworte, wenn ich da ein paar Stichworte eingebracht habe, natürlich abschließend auch noch zur altersgerechten Arbeitswelt. Sie wissen ja, und das wurde wahrscheinlich an den bisherigen Vorträgen auch schon erwähnt, es gibt diese berühmte EU-Leitlinie für Wachstum und Beschäftigung, und da hätten wir heuer, nämlich 2010, bereits bei den 55- bis 64-Jährigen eine Beschäftigungsquote von mindestens 50% auf die Waage bringen sollen. Österreich ist weit davon entfernt. Wir wären auch weit davon entfernt gewesen, wenn die Finanz- und Wirtschaftskrise nicht gekommen wäre. Die ist aber eine elegante Ausrede. Die Herausforderungen für Gesellschaft, Wirtschaft und Politik bestünden also wenigstens jetzt in der Zukunft darin, sowohl die Rahmenbedingungen als auch die individuelle Bereitschaft für den längeren Verbleib älterer Menschen in der Erwerbsarbeit zu verbessern. Dies wird aber nur gelingen, und ich glaube, das ist an den bisherigen Abenden schon angesprochen worden, wenn sich eine positive und produktive Sicht des Alters und auch des Alterns als Prozess weit über das berufliche Leben hinaus durchsetzt. Heute ist das Image älterer Arbeitnehmer noch immer überwiegend defizitorientiert. Zu teuer, zu langsam, zu unflexibel, zu oft krank. Zukünftig müssen auch jene Kompetenzen betont werden, bei denen ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den meisten jüngeren Kolleginnen und Kollegen überlegen sind. Nämlich Ausdauer, Erfahrung, Loyalität, soziale Kompetenz und Verlässlichkeit. Gleichzeitig, wie zuerst schon erwähnt, dürfen selbstverständlich die vielfältigen Qualitäten jüngerer Mitarbeiter nicht wegdiskutiert werden. Und es geht auch gar nicht um alt gegen jung, nicht um ein Ausspielen zwischen den Jungen und den Alten, sondern um ein zukunftsorientiertes betriebliches Generationenmanagement. Und insgesamt geht es um die Verbreitung von realistischen Zukunftsbildern jenseits der Euphorie der Alles-wird-gut-Propheten aus der Trend-Guru-Szene, aber auch jenseits der pessimistischen Botschaften jener Alarmisten, die den schicksalshaften Untergang der europäischen Wirtschafts- und Arbeitswelt permanent predigen und auch allzu oft eine Plattform in den Medien finden. Sehr geehrte Damen und Herren, ein halbwegs gelungener Vortrag sollte aus meiner Sicht größere Sichtweiten ermöglichen, sowie zu neuen, manchmal auch überraschenden Sichtweisen animieren, vor allem wenn es um die Zukunft geht. Gleichzeitig sollte auch der Unterhaltungswert vielleicht nicht ganz zu kurz kommen. Ich hoffe, dass ich dies in der vergangenen Dreiviertelstunde einigermaßen geschafft habe. Aber ich sage gleich vorbeugend, falls ich Ihren Erwartungen nicht entsprochen hätte, könnte ich mich wenigstens damit trösten, dass ich ja nur den ungefähr 1 Millionsten Teil Ihrer kostbaren Lebenszeit verbrauchte.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen spannenden Vortrag. Also aus meiner Perspektive würde ich Ihnen das zugestehen, dass Sie das geschafft haben. Ich denke, es waren ganz, ganz viele Anregungen auch, die uns vielleicht eine Diskussion ermöglichen, dass Zukunft oder die Diskussion über die Zukunft, über Gestaltbarkeit vielleicht sinnvoll und produktiv möglich ist. Ja, meine Damen und Herren, Sie sind am Wort. Gibt es vielleicht Fragen dazu, Bemerkungen, Anregungen? Wenn Sie bitte kurz auf das Mikro warten, es kommt von hinten. Ja, es ist eingeschaltet. Ja.
Danke, ja. Sehr geehrter Herr Professor Popp, ich möchte Ihnen einmal gratulieren, dass Sie ein, wie Sie selbst gesagt haben, sehr unspektakuläres, eine unspektakuläre Botschaft eigentlich so spannend rübergebracht haben. Es war sehr, sehr interessant, Ihren Ausführungen zuzuhören. Und da kam immer wieder vor diese 60-plus-Gesellschaft oder diese 60-plus-Leute, haben Sie es genannt. Und ich habe mir angeschaut, 2030 gehöre ich da auch schon fast dazu. Und jetzt war die Überlegung, was mache ich nach der gewöhnlichen, jetzt klassischen Erwerbstätigkeit, wenn ich noch arbeiten kann und will. Gibt es da neue Modelle? Es gibt jetzt die Altersteilzeit. Solche Dinge, wird es das mehr geben? Wird es in einer organisierten Form geben? Oder wird man sich dann selber was suchen müssen? Gibt es dazu eine Idee aus der Forschung, wohin das geht, wie sich das entwickeln wird?
Ja, also vielleicht keine Idee direkt aus der Forschung, aber Ideen, die halt, glaube ich, auch in breiten gesellschaftlichen Diskursen vorkommen, nämlich einfach halt mit dieser doch sehr rigiden Grenze, Pensionsgrenze sozusagen in der Zukunft ein bisschen lockerer umzugehen. Das ist natürlich eine relativ komplizierte Geschichte, wenn man jetzt eher auch in den gesellschaftlichen Diskursen hinreichend bekannt, halt den berühmten 65- oder 70-jährigen Dachdecker bemühen will und umgekehrt solche Typen wie mich, also wenn ich jetzt nicht sehr krank wäre in der nächsten Zeit, bin ich mir fast sicher, dass ich das, was ich jetzt mit 62 mache, wahrscheinlich mit 70 auch noch machen könnte. Also vielleicht hätte ich dann noch mehr Falten oder so, aber wenn das die Zuhörer oder so nicht nennenswert stört, dann kann man das ja durchaus weiterhin so machen. Und das ist jetzt genau die spannende Frage und da, glaube ich, sind eben jetzt bei diesen spannenden Zukunftsfragen die Sozialpartner auch extrem gefragt. Einerseits Möglichkeiten zu schaffen für diejenigen, bei denen es wahrscheinlich sehr klug wäre, mit 60 aus dem formalen Arbeitsleben auszuscheiden und andererseits Möglichkeiten zu bieten für jene, die es halt mit 70 auch noch ganz gut kennen. Und das aber ohne Ungerechtigkeiten zu schaffen, nämlich für so privilegierte Jobs, wie ich jetzt zum Beispiel einen habe oder vielleicht auch einige hier, dann auch noch Pluspunkte zu geben, dass ich dann noch mehr Pension kriege, als ich sowieso schon kriege. Ja, also ich gebe jetzt auch nichts freiwillig davon ab, ja, aber es ist ungerecht, was ich kriegen werde, sage ich ganz offen, dass das sozusagen dann auch noch vielleicht mit 10% Plus versehen wird, das ist halt ein Problem und dass derjenige, der halt nicht mehr kann oder diejenige, die nicht mehr kann, aufgrund der Arbeitsverhältnisse dann 10% Minus hat, das ist eben noch ungerechter. Also in diesem Sinne wird das eine gigantische Herausforderung sein und ich glaube, da kann jetzt die Wissenschaft so wahnsinnig viel gar nicht beitragen, weil alles klar ist. Es ist ja alles bekannt. Es ist ja nur die spannende Frage, kann man sich im sozialpartnerschaftlichen Diskurs einigen? Und wenn man sich wo einigen kann, dann in Österreich, würde ich sagen. Also, weil hier, das erlebe ich auch schon sehr deutlich immer wieder, diese sozialpartnerschaftlichen Diskurse relativ weit gehen. Also und es gibt Handschlagqualität. Man macht hier einfach was aus und reflektiert gemeinsam. Dann darf man auch nicht vergessen, dass natürlich diese großen Kammern, jetzt ohne der Industriellenvereinigung nahe treten zu wollen, die ja auch sozusagen super Strukturen hat, aber sozusagen mit Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer, bei der Arbeiterkammer auch noch neben der Gewerkschaft sozusagen einen Think Tank quasi zu haben, eine Serviceorganisation, eine große, ähnlich bei der Wirtschaftskammer und in kleinerem Ausmaß, aber immerhin auch Industriellenvereinigung, Landwirtschaftskammer vielleicht ähnlich, da haben wir schon einen Apparat zur Verfügung, der ja eigentlich vom Prinzip her genügend Ressourcen fürs Denken hätte. Das fehlt ja in vielen Ländern. Ja. Ja? Und ich glaube, man muss einfach zusammensitzen. Aber das ist eine gigantische Zukunftsfrage. Also Leute mit 65 oder als Männer und mit 60 als Frauen einfach so ein Stück hinaus zu ekeln und zu sagen, pass auf, jetzt ist das gesetzliche Pensionsalter da, das halte ich für eine Verschwendung von wie man das so schier nennt, Humankapital. Ja.
Darf ich da vielleicht eine Frage anknüpfen, weil Sie haben ja die Sozialpartnerorganisationen, die haben ja Vertretersitze. Ich denke, das ist auch eine gute Möglichkeit, das zu diskutieren.
Ja.
Sie haben sie als Agenturen für Flexibilisierungsmanagement bezeichnet, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Was wäre sozusagen anknüpfend an Ihre Fragestellung und was wären so die zentralen Herausforderungen an diese Managementagenten der Sozialpartnerorganisationen? Wie müssten sie agieren die nächsten Jahre in Zukunft, damit diese Ressourcen integrierbar sind, damit diese Flexibilisierung mit einer Balance zwischen Jung und Alt möglich ist? Gibt es da Ideen dazu oder hätten Sie da, wenn Sie das äußern möchten, oder gibt es Ideen von Seiten der Sozialpartner, was so tatsächlich zukunftsorientiertes Agieren bedeuten würde vor diesem Hintergrund?
Ich von meiner Seite würde sagen, sich nicht zu reduzieren auf die Lohnfrage, die natürlich extrem wichtig ist. Das muss man schon sagen, den Menschen, wenn man sie fragt, extrem wichtig ist und sie erwarten sich das halt ganz stark von den Sozialpartner-Diskursen, dass auf der Einkommensebene die Dinge passen. Ja. Aber darüber hinaus, glaube ich, müssten die Sozialpartner, auch wenn dann viele sagen, mein Gott, nein, jetzt werden die wieder übermächtig und jetzt stehen sie eh schon in der Verfassung drin und jetzt mischen sie sich ja noch in alles ein. Unabhängig davon sollten sie sich in bestimmte Zukunftsfragen einmischen. Zum Beispiel in diesen Stillstand in der Bildungsfrage beenden. Also ich weiß schon, dass es auch sowas wie eine sehr gut organisierte Lehrergewerkschaft gibt. Aber trotzdem würde ich halt sagen, bei aller Liebe und bei allem Verständnis, für die Interessenslage von Menschen halt möglichst wenig in ihrem Umkreis verändern zu müssen, weil das halt auch ein bisschen aufwendig ist, würde ich trotzdem sagen, da muss man ein Stück reinstechen. Also sowas, wie wir es jetzt haben, und das ist nicht nur PISA, ja. Wir haben Schulen, die in Wahrheit nach den Prinzipien der alten maria-theresianischen Schullogik funktionieren. Wir haben Schulgebäude, da wäre es in der Krise jetzt das super scharf gewesen, zu sagen, wenn man schon in Bauten investiert, investieren wir halt zum Beispiel in Schulbauten. Also wir haben Schulbauten, die vollkommen ungeeignet sind für die Bildungsherausforderungen der Zukunft. Das sind sozusagen Unterrichtsvollzugsanstalten mit Schulklassen, wo im Großen und Ganzen nicht sehr viel anders möglich ist als Frontalunterricht und gelegentlich einmal eine Auflösung in kleine Gruppen arbeiten. Ja. Was wir bräuchten, wären kreative Schulgebäude, wo man alles Mögliche in Form von individuellem Lernen, Kleingruppenlernen, Peer Group Learning machen könnte. Wo man vielleicht jetzt Siemens und anderen großen Firmen anraten könnte, jedem Schüler gesponsert sozusagen einen Laptop zu schenken, aber zur Verfügung zu stellen, ja, und zu sagen, okay, das ist eben einfach für die Zukunft wichtig, die jungen Leute arbeiten gern mit sowas und da sollen Projekte in Gang kommen. Wir haben als Partner in unserem internationalen Netzwerk für Zukunftsforschung unter anderem immer die Zukunftsforschung von Daimler und von VW dabei und da waren wir gerade vor kurzem bei einer Sitzung beisammen, da wandern wir immer herum zu den einzelnen Standorten, da waren wir in Wolfsburg bei der Autostadt und da war auch dann eingeladen der Architekt der Autostadt und dem ist sozusagen, sind diese Unterrichtsvollzugsanstalten bis daher gegangen, nämlich aus der Erfahrung seiner eigenen Kinder, sonst hat er ja wenig mit Schulen zu tun gehabt. Und dann haben wir ihn gefragt, ja, was würden Sie machen, jetzt haben Sie da so eine innovative Bildungseinrichtung, die Autostadt ist ja in erster Linie eine Bildungseinrichtung, eine informelle Bildungseinrichtung, wo Kinder Technik spielend erlernen können. Dann war die Frage, ja, wie würden Sie heute die Schulen umgestalten? Und dann hat er gesagt, ich würde mich mit den kreativsten Architekten und mit den kreativsten Pädagogen zusammensetzen und ich würde Schulen bauen, die es den autoritären und frontalunterrichtsgewohnten Lehrern unmöglich machen, den bisherigen Unterricht durchzuführen. Also man muss seiner architektonisch quasi wegnehmen. Und das wäre natürlich eine Chance gewesen. Nur die nützen wir nicht. Wir nützen auch die Chance an den Hochschulen nicht. Wir reden von überfüllten Hörsälen, obwohl aus meiner Sicht Hörsäle eine interessante Erfindung waren aus der Zeit, wo man in Bologna im Mittelalter wirklich nur ein Buch gehabt hat, aus dem man vorgelesen hat. Seit der Erfindung des Buchdrucks braucht man eigentlich keine Vorlesung mehr. Und heute haben wir sogar Internet und wir haben noch immer Vorlesungen. Ja. Das heißt also, wir haben Struktur und dann, das ärgert mich nämlich immer so, wenn dann sagen, wir haben überfüllte Hörsäle. Sag ich, wir brauchen überhaupt keine Hörsäle. Weg mit den Hörsälen. Ja. Wir brauchen es nicht. Sondern wir brauchen im Prinzip Informationserwerb in der Form, wie man es fürs lebenslange Lernen braucht. Und dass wir noch immer Hörsäle haben, ist der Skandal. Und dass die überfüllt sind, ist der Nebenskandal. Ja, das, also in dieser Form, glaube ich, müssten wir an die Bildungsfragen herangehen und die Sozialpartner sind nach wie vor so einflussreich, dass man auf sie hören würde. Also bei aller Wertschätzung der österreichischen Hochschülerschaft, aber wenn die Studenten halt mit Tafel auf die Straßen gehen, dann sagt halt die Ministerin, naja, schön, hätte mich schon geärgert, wenn ich jetzt die erste Ministerin seit Jahrzehnten bin, bei der es nicht auf die Straßen gegangen. Ja, das ist also jetzt nicht unbedingt mehr ein besonderer Überraschungseffekt. Aber wenn jetzt die Sozialpartner hier mal hinsitzen und in, sagen wir mal, unmissverständlich deutlichen Worten sagen, das wollen wir, dann würde ich sozusagen mich sehr freuen. Und natürlich zusätzlich nicht vergessen, dass die Lohnpolitik für die Menschen auch weiterhin wichtig ist. Ja.
Ich würde gerne ein paar Fragen sammeln, ja, und dann würde ich die Dame dahinter, glaube ich, war zuerst hier, oder?
Ja, erstmals danke für Ihren sehr interessanten und auch humoristischen Vortrag, Professor Bock. Ich habe zwei Fragen. Und zwar, mir ist gekommen, dass das Bild, was Sie punkt Zukunft und Arbeit uns da geschildert und geliefert haben, richtet sich eher an wirklich hochbegabte Menschen, die was in diesen Anforderungen der Flexibilität, des lebenslangen Lernen, dessen gerecht werden. Meine Frage ist, was passiert mit jenen Menschen, was diesen Anforderungen, was die Zukunft und Arbeit besieht, also Zukunft und Arbeit herausfordern, was passiert mit jenen? Gibt es da Arbeitsräume, gibt es da Zukunftsmodelle? Für jene, die eben gewisse Handicaps haben, aber in anderen Richtungen andere Kompetenzen, denke ich mal, haben, was für unsere Gesellschaft sehr wesentlich ist. Und die zweite Frage, ich denke, dass die junge Studierenden oder eben die junge Menschen, die was in die Arbeitswelt hinaufstreben, sehr viel weniger Entwicklungszeit bekommen in der Arbeitswelt. Also da bin ich, das ist einfach meine Meinung, denke ich, Die ganze Bildungspolitik strebt dorthin, dass die Studierenden immer schneller fertig werden. Die Frage der Fachhochschulen und in der Bologna-Prozess hat das auch gezeigt.
Ja. Mhm. Herr Taschel, vielleicht noch, wenn Sie anschließen möchten. Und dann.
Danke. Ja, meine Frage ging es auch, ohne dass wir abgestimmt sind, genau in die Richtung. Ich möchte Ihnen auch also eine hohe Wertschätzung sagen zu dem Vortrag, nachdem ich mich seit über 10 Jahren mit dem Thema beschäftige, gehört das zu den Highlights. Meine Frage ist konkret und ich möchte da wirklich ein Tabu ansprechen. Ist jetzt diese Bildungseuphorie wirklich gerechtfertigt? Ich denke daran, angeblich gibt es jetzt in Österreich schon über 380 Fachhochschulstudiengänge. Das kann doch nicht mehr realistisch sein, da ist also der Überblick verloren. Und jetzt noch dazu, wo Sie so deutlich herausgearbeitet haben, dass der industrielle Sektor nach wie vor bestehen bleibt, braucht man jetzt akademische Staplerfahrer oder sonst was. Und vor allem beschäftigt mich mit dieser Bildungseuphorie, dass es ja dann einen Gegentrend gibt, der Ressentiments, nicht? Was soll jetzt einer, der im Arbeitsprozess steht, der höchst wertvoller Facharbeiter ist, die ja bekanntlich sehr viel zu wenige gibt, deren jetzt mit dieser Bildungseuphorie anfangen? Mhm. Haben Sie da jetzt, oder Sie haben sicherlich da nähere Erfahrungen und Werte?
Mhm. Ja, also ich glaube, wie Sie ja schon gesagt haben, es gehen beide Überlegungen ja gleich von Ihnen und von Ihnen in einer zumindest verwandte Richtung sozusagen, also es hat miteinander was zu tun. Ich glaube halt, schon, dass wir im Hinblick auf diese Bildungsfragen sehen müssen, dass in der Zukunft halt dieser Wandel der Arbeitsprozesse, aber nicht nur der Wandel der Arbeitsprozesse, sondern auch viele Entwicklungen in der Lebenswelt, wenn man so will, ja, im familiären Kontext, Partnerschaften, die durchaus schneller wechseln als früher, also sozusagen vieles nicht mehr so eingeschliffen ist wie früher, wo alles sozusagen durch Sitte und Brauch geregelt war. Sie wissen heute eben, ein St. Gallener Professor hat das einmal vor vielen, vielen Jahren die Multi-Options-Gesellschaft genannt. Ob das jetzt ein guter Begriff ist, ist eine andere Frage. Aber sozusagen, es trifft schon ungefähr das, um was es geht. Das heißt, wir müssen ja heute jenseits eben der alten Logiken, wo alles ein Leben lang klar war und wo man übrigens ja nur die Hälfte der Zeit gelebt hat, also man hat ja viel schneller hinter sich gehabt sozusagen, muss man im Großen und Ganzen ja relativ viele Entscheidungen treffen. Das heißt, sie brauchen schon, glaube ich, insgesamt, also auch beim sogenannten Staplerfahrer, ein höheres Bildungsniveau. Ja, das heißt, das ist, glaube ich, auch die Herausforderung der zukünftigen Bildungslandschaft. Also Menschen einfach ein Stück länger im Bildungsprozess drinnen zu lassen, aber möglichst halt nicht in solchen, wie wir es jetzt haben, die ja über viele Strecken vielleicht eher sowas wie eine gefährliche Drohung sind. Ja? Viele Jugendliche flüchten ja aus diesen Dingen. Und dann braucht man natürlich auch für immer mehr Jobs durchaus einen Bildungshintergrund, wie er halt in aller Regel erst nach Abschluss aller möglichen Entwicklungsprozesse, wenn man jetzt mal die ärgsten Dramen der Pubertät hinter sich hat, wenn man wirklich bei Mami und Papi halt vielleicht einmal so halbwegs auszogen ist, so richtig entwickeln kann. Das heißt also eigentlich sowas wie hochschulische Bildung. Ja? Und da, glaube ich, gebe ich den Bildungseuphorikern durchaus recht, dass man sagt, es muss alles ein Stückchen mehr mit Bildung versehen werden. Das Problem ist nur, dass, glaube ich, viele Menschen zu Recht schwer sehen können, wie unter diesen Umständen, wie wir jetzt Bildung machen, diese Bildung nützlich sein kann. Und da sage ich auch ganz offen, das glaube ich eben nicht. Ich glaube, dass man wirklich von der Volksschule bis zur Hochschule immer nur irgendjemanden hat, der einen belehrt. Ja? Das ist genau kontraproduktiv. Aber wir brauchen langjährige Bildungsprozesse, wo junge Leute wirklich lang genug üben können, flexibel mit Herausforderungen des Lebens, auch des Arbeitslebens eben umzugehen. Die einmal eine Zeit lang, nämlich durchaus ein Lehrling oder ein junger Arbeitnehmer in einem Bereich oder Arbeitnehmerin in einem Bereich, wo man normalerweise keine Hochschulausbildung macht, dem kann man ruhig sagen, du pass auf, geh einmal irgendwo ins Ausland, weil da lernst halt die Sprache, die du lernen willst, am allerleichtesten. Und wenn sie dann zufällig noch in jemanden verliebst, der diese Sprache spricht, ist es besonders großartig, weil da lernt man dann doppelt so schnell. Ja? Und das tut man halt in aller Regel auch nur in diesem Land. Ja? Das heißt, solche Dinge sollten wir, glaube ich, in der Zukunft einfach uns viel mehr überlegen. Das tun wir aber derzeit nicht. Also derzeit überlassen wir die ganze Bildungslandschaft einer kleinen, eingeweihten Gruppe, einer sogenannten Unterrichtsministerin und einer sogenannten Wissenschaftsministerin, und die eine ist in Wahrheit die Hochschulministerin und die andere ist in Wahrheit die Lehrerministerin. Ja? Und nicht die Bildungs-, wir haben kein Bildungsministerium. Wir haben sozusagen kein Ministerium, das nachdenkt über die lebenslange Gestaltung von Bildungsprozessen. Und da, in dem Sinne bin ich schon sehr dafür, dass wir eine gewisse Bildungseuphorie haben. Aber wie gesagt, ich bin nicht dafür, dass man halt diesen ganzen Missständen, die wir in den Schulen und in den Hochschulen haben, dass man genau die Funktionäre, die diese Missstände anrichten, dass man denen sozusagen die Zukunftsgestaltung unseres Bildungswesens übergibt. Das ist skandalös und das, glaube ich, verstehen auch viele Menschen nicht.
Ja. Ein ganz langer Mann, bitte, das Mikro.
Ja. Dass so und so viel Prozent der Bevölkerung akademische Ausbildung haben müssen.
Ja.
Und das halte ich ja auch, also erstens einmal so eine generelle Zahl und zweitens, wenn das nicht näher definiert wird, für nicht gerade besonders effektiv und wünschenswert.
Ja, naja, man muss ja sagen, fast alle Vorschriften, die es in dem Sektor gibt, sind ja jetzt genau genommen gar keine EU-Vorschriften, sondern Vereinbarungen der jeweiligen Bildungs- und Wissenschaftsminister. Ja, zum Beispiel Bologna ist ja eigentlich kein, das Bologna-System, also Bachelor, Master, PhD, ist ja eigentlich vor vielen Jahren einmal von den Wissenschaftsministern in Bologna halt vereinbart worden. Zuerst schon mal in Paris vorvereinbart worden und an der Sorbonne und dann haben sie sich wieder in Bologna getroffen. Das heißt, die treffen sich ja immer an netten Orten, wo es meistens einen guten Wein gibt. Ja. Und dann trifft man sich, macht sich halt irgendwas aus und in dem Sinne könnte man aber trotzdem erweitert sagen, gut, es sind die EU-Vorschriften und die dienen schon, glaube ich, der Bedienung dieser Herausforderung, dass wir im internationalen Raum durch besonders kreative Produktionstätigkeiten und Dienstleistungen hervorstechen. Und dafür, glaube ich, braucht man schon eine gute Bildung. Ob das jetzt wirklich mit Bachelor, Master und PhD und mit diesem Stufendings zu erreichen ist und mit Fachhochschulen und Universitäten, wie wir sie jetzt haben, das ist eine andere Frage. Aber trotzdem, glaube ich, muss man sowohl für die Produktion als auch für gehobene Dienstleistungen sagen, wenn wir weltweit, und wir sind in einer weltweiten Konkurrenz, nicht nur als Österreicher, sondern auch als EU, bestehen wollen, dann müssen wir schon der höheren Bildung einen hohen Stellenwert geben. Aber gleichzeitig, und das ist vielleicht derzeit zu wenig berücksichtigt, auch für diesen großen Teil der jungen Bevölkerung, die eben keine höhere Bildung anstrebt, vernünftige Bildungsstrukturen schaffen. Da muss man anerkannte und muss man vielleicht da in der Zukunft, ich weiß, dass das so, das ist bei uns, zum Beispiel im Aufsichtsrat unseres Instituts nahezu nicht ansprechbar, weil beide Sozialpartner voll sozusagen abfahren auf diese Lehre. Das wird nicht hinterfragt sozusagen. Und da, wenn ich dann gelegentlich was Kritisches sage, dann sagen alle, na furchtbar, über das wollen wir eigentlich jetzt gar nicht diskutieren und das ist tabu, dann sage ich halt, okay, ist halt jetzt im Aufsichtsrat tabu, aber für die Zukunft der Gesellschaft wird es halt nicht tabu sein. Also man müsste wahrscheinlich über viele Fragen der berufsbezogenen Bildung ähnlich viel diskutieren wie über die Hochschulbildung. Also Sie haben schon recht, derzeit wird in der Öffentlichkeit fast nur über Hochschulbildung diskutiert und wenn über Schule diskutiert wird, dann wird über PISA diskutiert. Ja. Und zum Beispiel über die Frage Berufsausbildung im dualen Ausbildungssystem oder dergleichen Dinge reden wir wenig. Über Integration in Schulen reden wir ehrlich auch wenig. Das sind meistens Sonntagsreden, plakative Forderungen. Ja. Wir reden auch wenig über, was Sie, glaube ich, auch angedeutet haben, über Ausbildung, Bildungsherausforderungen für beeinträchtigte Menschen. Ja. Also wir reden über vieles viel zu wenig, da haben Sie schon recht, und über vieles vielleicht zu viel. Ja.
Wir haben da noch eine Wortmeldung, bitte.
Ja. Eine Frage, das ist ja ganz interessantes gesagt, und zwar...
Würden Sie das Mikro ein bisschen anhalten, damit...
Möchten Sie den Unterricht ja verändern? Mhm. Vom Frontalunterricht zum Gruppenunterricht und so weiter. Glauben Sie nicht auch, dass sich da auch die Arbeitswelt entsprechend verändern müsste? Dass das in irgendeiner Form vielleicht korreliert?
Naja, ich bin nicht sicher, ob sich die Arbeitswelt nicht schon ein riesiges Stück in diese Richtung verändert hat. Und bin mir fast sicher, dass sie sich immer mehr in diese eher offenere, flexiblere Richtung mit autonomen Entscheidungen, jetzt nicht nur autonomen Entscheidungen, ist natürlich nicht jeder dann der Direktor einer Firma, das ist schon klar, aber sozusagen es kommen offensichtlich in vielen Berufen, auch in vielen Handwerksberufen, viel mehr Prozesse vor, in denen junge Leute, aber auch nicht nur junge, eigenständig verschiedene Arbeitsprozesse gestalten müssen, Entscheidungen treffen müssen. Ja. Und ich glaube, viele Mängel, die heutzutage sich alle fokussieren auf PISA, wo es dann aber heißt, der macht jetzt so viel Schreibfehler oder der kann nicht gescheit rechnen, das ist nur die halbe Miete eigentlich. Der andere Teil ist dieses wenig autonome herangehen an Problemlösungen. Oder ich sage also zu unseren Mitarbeitern, sage ich, alles Mögliche könnt ihr nachlernen, aber das Mitdenken ist so schwer. Also ihr müsst einfach mitdenken. Ihr müsst einfach irgendwie sozusagen etwas auch im Prinzip vorausdenken, dreimal ums Eck denken und dann entsprechend Vorschläge machen. Und das haben die in der Regel nicht geübt. Weil in der Schule gibt es halt ein Schulbuch, gibt es einen Lehrer, es wird sinnlose Evaluation betrieben, indem irgendwas abprüft wird. Also ich mache ja gelegentlich Vorträge bei Lehrern und da frage ich meistens zu Beginn, was glauben Sie, liebe Damen und Herren, ist die wichtigste Erkenntnis der Psychologie, die die Lehrer wissen müssten? Und dann raten sie halt da irgendwie herum und dann sage ich einmal, nach einiger Zeit des Ratens, keiner hat es geraten, die Vergessenskurve. Ja, wir wissen aus der Psychologie, dass man innerhalb von 6 Wochen ungefähr 80% eines erlernten Wissens vergisst, wenn man es eben nicht angewendet hat und nur quasi für die Prüfung gelernt hat. Und von den 20%, die dann noch übrig bleiben, geht es weiterhin bergab. Ja, so. Und dann sage ich, das ist das Allerwichtigste. Dann sagst du, wieso ist das das Wichtigste? Dann sage ich, weil das die Chance wäre, dass ihr euren Wahn, den ihr habt, mit dem ich muss den Lehrplan erfüllen. Ja, dass euch diesen Wahn ausschminkt, weil der Lehrplan wird nicht erfüllt durch frontales Vortragen und Abzapfen. Damit wird er eben genau nicht erfüllt, weil wir können uns ja darauf einigen, dass die Erfüllung des Lehrplans wohl hoffentlich in einem nachhaltigen Bildungserwerb besteht. Und der würde eben nur erreicht werden, wenn man eben mit Kindern, Jugendlichen Projekte macht, wo sie selber Problemlösungen angeben müssen. Wo einer sagt, pass auf, recherchiert im Internet, lest mal irgendein Bücher, sucht aus dem Bücher die entscheidende Passage aus und solche Dinge. Ja? Und das brauchen sie dann im Berufsleben.
Ich möchte es vielleicht noch erweitern. Wie wäre es, wenn wir diese vielleicht eine Zusammenarbeit zwischen Schule und Arbeitswelt, eine permanente hätten? Genau. Wir reden ja auf der einen Seite von lebenslangem Lernen.
Genau.
Geben aber eigentlich keine Möglichkeit, keine wirklich attraktive Möglichkeit dazu.
Ja.
Wie wäre es, wenn wir genau das installieren könnten?
Ja,
das ist, glaube ich, wo sich die Arbeitswelt schon ändern könnte oder sollte.
Klar.
Dass also man hier wirklich die Möglichkeit hat, man Lehrlinge gingen halt einen Tag in die Schule, vielleicht gingen die 2,5 Tage in der Woche in die Schule und arbeiten 2,5 Tage.
Ja. Also das wäre auch mein Bild sozusagen einer offenen Schule, die sozusagen mit dem Leben in Kontakt tritt und nicht so wie jetzt, wo ja in den Schulgesetzen drinnen steht, dass jeder, der in die Schule kommt, dafür hat das Schulrecht sogar einen wirklich eigenen Begriff, nämlich den Begriff schulfremde Person. Also jeder außer dem Lehrer, außer die Schüler und außer dem Schulwart ist eine schulfremde Person, selbst die Eltern. Ja? Erst recht die Arbeitswelt und meine Vision von so einer Bildungslandschaft der Zukunft wäre eben, dass man sagt, okay, da gibt es die Arbeitswelt, da gibt es Repräsentanten, da gibt es halt vielleicht auch Unternehmer oder Mitarbeiter, die das alles gar nicht wollen, aber es gibt da solche, die wollen. Ja. Und es gäbe die Sportvereine, es gäbe Kulturvereinigungen. Also es muss ja nicht alles der Sportlehrer machen. Vielleicht ist es viel spannender, mit den Sporteinrichtungen zusammenzuarbeiten. Das heißt, die Bildungslandschaft der Zukunft, die muss, glaube ich, sich öffnen. Also aus diesem, jetzt nicht politisch unkorrekt gemeint, aus diesem Bildungsghetto Schule müsste sozusagen eine Agentur für Bildung im wirklichen Leben werden. Also da braucht schon einen, der das organisiert und der heißt halt bisher Lehrer. Vielleicht heißt dann der in der Zukunft anders. Aber irgend so ein Funktionär, der den Bildungsprozess steuert, den werden wir schon brauchen. Ja, aber der muss nicht immer frontal unterrichten.
Würden Sie bitte ins Mikro sagen? Wir würden auch, bitte.
Ich glaube, dann müssten wir uns aus dem Arbeitsghetto auch befreien. Das heißt, und das ist doch, wo ich die große Veränderung in der Arbeitswelt sehe.
Ja.
Sie kann nicht dort bleiben, wo sie heute ist, wenn wir das wirklich wollen. Genau. Wenn wir wirklich wollen, dass wir einen völlig anderen Bildungsstaat bekommen, wenn wir wirklich wollen, dass wir zu der Produktivität kommen, die wir eigentlich leben könnten, verbringen könnten, dann, glaube ich, sollte beides verändert werden.
Genau. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Ja. Ich meine, das war ja, glaube ich, weil ich glaube, bei Ihnen war die Frage Fachhochschulen. Ja, das war ja eigentlich der Grund für die Gründung der Fachhochschulen. Ob das aufgegangen ist, darüber kann man stundenlang kritisch diskutieren. Aber die Universitäten waren ja offensichtlich bis vor 20 Jahren nicht imstande und auch nicht bereit, in irgendeiner Form mit der Arbeitswelt in Kontakt zu treten, sieht man einmal vielleicht vom technischen Bereich ab. Also die technischen Unis haben das meistens schon gehabt, auf eine ganz andere und eigenwillige Art auch die Medizinausbildungen, aber dann war es schon ziemlich einmal vorbei und zu den Zeiten, wo noch bei der Juristerei der Staatsdienst wichtig war, war vielleicht auch die Juristerei so eine Schiene, in der man halt mit den späteren Arbeitgebern ein bisschen kooperiert hat. Sonst hat sich aber die Uni, vor allem im sozial- und geisteswissenschaftlichen Bereich, weitgehend von der real existierenden Arbeitswelt abgeschottet, hat es sogar für grauslich gehalten. Also wenn ein Professor Kontakte gehabt hat, das war mit einer der Gründe, warum ich meine Innsbrucker Geschichte verlassen habe, weil ich mich eigentlich immer entschuldigen habe müssen, dass ich solche Dinge getan habe. Weil die meisten Kollegen haben gesagt, das ist grausig, da kommst du überhaupt nicht zum wirklich wissenschaftlichen Arbeiten. Und ich habe gesagt, ja, ganz im Gegenteil, das ist das wirklich wissenschaftliche Arbeiten, weil ich will Wissen schaffen, also Wissenschaft im Sinne von Wissen schaffen, das irgendwer halt in der realen Welt draußen brauchen kann. Ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, ich wäre deswegen zahlt, damit ich für die real existierende Welt außerhalb des Elfenbeinturms irgendwas zusammenbringe. Das war nicht das Selbstverständnis der Mehrheit meiner Kolleginnen und Kollegen. Und da, glaube ich, hat halt vor 20 Jahren, haben halt einige Politiker gesagt, naja, die Uni ist nicht reformierbar, damit haben sie wahrscheinlich auch nicht ganz Unrecht gehabt, also müssen wir halt irgendwas Neues gründen. Das war möglicherweise dann ein bisschen zu sehr in die andere Richtung, also wo man dann halt vielleicht umstandslos sich von den Unternehmen die Curricula, die Lehrpläne schreiben hat lassen, was also in den Anfängen der Fachhochschule war. Das ist auch nicht aus meiner Sicht sehr gut, weil es eben um einen Dialog geht, aber nicht um Zurufe, die dann sofort als Befehl betrachtet werden. Ja. Also da haben wir, glaube ich, jetzt in dieser Dynamik Lösungen zu treffen in der Zukunft. Da sind wir aber noch nicht dort. Und auch bei Bologna, das haben Sie auch angesprochen, das ist gescheit gemeint gewesen, nämlich diese unendlich vielen Schrebergartenlösungen zu einer Parklandschaft zu bringen. Das war eigentlich die Idee von Bachelor, Master und so weiter. Ja, und das war ja nicht ganz falsch, also eigentlich eine Bildungswährung zu schaffen. Ja, so wie der Euro ja auch mit Sicherheit nicht daneben war. Und wir, viele von uns können sich noch erinnern, wie erbärmlich das war, wenn man durch drei Länder gereist ist und da irgendwie umeinander tun hat müssen mit den Währungen. So ähnlich ist es ja bei der Bildungswährung gemeint gewesen. Also man schafft halbwegs ähnliche Strukturen. Ja, und das, glaube ich, hat halt jetzt dazu geführt, dass man sagt, da haben wir jetzt 6 Semester Bachelor. Übrigens nicht nur in den Fachhochschulen, sondern halt auch an der Uni. Dann haben wir halt Master und irgendwann halt PhD. Das habe ich heute noch nicht für grundsätzlich falsch. Dass das dann von manchen Ländern genutzt wurde, um Einsparungen im Bildungsbereich zu machen, um Verschärfung der Studienbedingungen zustande zu bringen, das ist eigentlich nicht die Idee von Bologna. Das haben wir jetzt sozusagen, ich sagte, Bologna ist mehr so die hochfliegende Geschichte und den Rest hat das Bodenpersonal erledigt. Auch das nationale österreichische Bodenpersonal, Wissenschaftsministerium. Da haben sich halt ein paar Juristen zusammen da und haben endlich all das eingepackt, was sie schon immer wollten. Verschulung der Unis. Das wäre aber eigentlich nicht so angedacht gewesen. Das wäre aber Spannendes, glaube ich, für die Sozialpartner zu sagen, so wollen wir das nicht. Da könnte man übrigens sparen sogar bei der Entflechtung dieser Dinge.
Ad hoc, ne? Also es gibt, ja.
Ich möchte zumindest, weil ich es mir darauf angesprochen worden bin, es gibt schon seit, glaube ich, jetzt 3 Jahren ja, ein durchaus dickes Papier, Chance Bildung, genau. Der Sozialpartner. Und da stehen diese Dinge eigentlich sehr, sehr genau drinnen. Ja. Ja. Und also auch ohne Tabus im Wesentlichen.
Ja,
das muss man auch sagen.
Kurz Papier.
Das heißt, dieses Ding gibt es. Es wird auch wieder weitergearbeitet momentan. Ja. Und wir arbeiten sogar regional schon an diesen Dingen. Wir machen zum Beispiel ein Projekt mit der Industriellen Vereinigung Benchmark Bildung Oberösterreich, also solche Dinge, wo wir versuchen, quasi in diese Strukturen einzugreifen und vielleicht auch gewisse Dinge zu bewegen, um hier die Sachen zu verändern. Wir sind jetzt in einer Bildungsdiskussion ein bisschen weg von dem, was wir ursprünglich
sozusagen
angedacht haben, würde ich dazu sagen.
Ja. Danke für den Hinweis.
Ja. Weiß nicht, wie noch zum Thema Bildung was sagen. Ich hätte ja auch noch sehr viel dazu sagen.
Ja, ich würde gern vielleicht diese Teilfrage der Dame noch einmal aufgreifen. Ich glaube, die ist ein bisschen darunter gegangen. Ja. Was passiert mit den Jugendlichen, die da rausfallen? Also Sie haben es, glaube ich, mit einem Drittel beziffert. Vielleicht können Sie da noch mal drauf eingehen. Und jetzt würde ich gerne Ihnen das Wort geben, bitte.
Dankeschön. Also ich gehe weg vom Thema Bildung. Mhm. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Professor Popp, haben Sie die Vorstellung von Jugendlichen so geschildert, mehr Eigenverantwortung, Zielvereinbarungen, aber dafür auch mehr Flexibilität und eigenes Handeln. Gibt es empirische Daten darüber, wie das nicht mit den Wünschen der Jugendlichen, sondern mit der Ist-Arbeitswelt sozusagen aussieht und wie viele von denen, die sich wünschen, uns dann erhalten haben, wollen es nachher auch noch?
Also ich kenne sowas genau in diese Richtung nicht, aber das schließt nicht aus, dass es sowas gibt. Gescheit war es, wenn man sowas macht. Vielleicht ist es auch eine interessante Anregung, solche Dinge mal zu wirklich auch so handfest zu untersuchen und mal genau diese Forschungsfragen zu stellen und zu sagen, wie viele Jobs gibt es, so meinen Sie es, glaube ich, wie viele Jobs gibt es, die überhaupt diese Herausforderungen, die ich vielleicht so ein bisschen vollmundig geschildert habe, brauchen, oder? Und wie viele Jobs gibt es, wo man nicht vielleicht wirklich ganz klassisch irgendwie im Auftrag halt dahin arbeitet, permanent dann jemand da ist, der beaufsichtigt und kontrolliert, also die alte Kontrollkultur. Vielleicht ist meine Vorstellung jetzt von der Arbeitswelt oder wie es auch in vielen Studien sozusagen vorkommt, dann doch nur die Vorstellung von 50% der Arbeitswelt. Also das wäre so eine interessante Anregung, das einmal sehr systematisch anzuschauen. Ja, kenne ich nichts darüber.
Danke.
Mhm. Bemerkens bitte.
Ich habe mich während Ihres Vortrages ziemlich an die Anfang 90er Jahre zurückerinnert, wo wir in Alpbach gesessen sind und gehört haben, wie sich also in den nächsten 20 Jahren die Arbeitswelt massiv ändern wird, dass es eben keine Industrie mehr, keine Produktion mehr in Österreich oder in Zentraleuropa geben wird. Ich bin froh, dass es nicht gekommen ist und ich habe mir schon das Jahr 2030 auf Termin gelegt, ob Sie recht behalten werden, dass wir nämlich nach wie vor produzieren werden. Ich sehe das, mich freut das so, weil ich es genauso sehe und es ist einfach ein ganz klares Statement, dass es Industrie geben wird in den nächsten 20, 40 Jahren in Mitteleuropa. Mir ist das auch deswegen aufgefallen, weil Sie gesagt haben, passt auf mit falschen Prognosen, weil sie erfüllen sich. Umso mehr muss man, finde ich, das ein ganz klares Statement eben für Produktion, für Industrie in Mitteleuropa. Gut hat mir gefallen Ihr Ansatz zum Thema Sozialpartner, weil die Sozialpartner die Fähigkeit haben, langfristiger zu denken. Politik ist aufgrund von Wahlen immer wieder gefordert, kurzfristig zu denken, weil sie einfach kurzfristige Erfolge einfahren muss und die Sozialpartner sind darauf nicht angewiesen. Meine Frage, wir haben in der ersten Vortragsreihe gehört, dass die Loyalität der älteren Arbeitnehmer im Gegensatz zu dem, was wir alle annehmen, dass ein älterer Arbeitnehmer deutlich loyaler ist dem Unternehmen als ein junger Arbeitnehmer, dass das eben nicht so ist, dass wir das alle glauben. Sie haben das jetzt wieder gesagt, mich würde interessieren, haben Sie das irgendwie bewiesen oder ist das einfach, weil wir es alle glauben? Weil im ersten Vortrag war es genau das Gegenteil, was der gesagt hat, es ist eben nicht so, dass die Älteren, so wie wir annehmen, deutlich loyaler sind.
Na ja. Ich würde jetzt gerne noch vielleicht ein bisschen die Fragen sammeln.
Ja, klar.
Gibt es noch weitere? Ja, bitte gerne.
Ja, mir fallen eigentlich eine Vielzahl von Fragen ein zu dieser Thematik Ältere noch einmal. Mhm. Ich sage, wenn man das mit dem Thema Bildung zum Beispiel auch kombiniert, ja, es gibt einfach, und das ist auch ein Problem, also wenn man sagt alt und jung, ja, Sie haben ja erwähnt, die Jungen kommen also wirklich schon mit ganz anderen Qualifikationen aus dem Schulsystem heraus, ja. Das ist auch ein Problem teilweise dann, ja, also weil auch die Arbeitswelt hier natürlich auch andere Anforderungen hat. Und wenn es darum geht, zum Beispiel, man sucht Arbeitskräfte, ja, können dann die Älteren hier sozusagen hier mithalten? Das ist, glaube ich, einmal ganz ein wesentliches Problem, weil die Älteren an sich, wenn man es jetzt insgesamt sagt und den Durchschnitt anschaut, wenn ich sage 45 plus, wir sind eh ausgebildet, dann haben die eigentlich ein niedrigeres Bildungsniveau, unter Anführungszeichen, wie zum Beispiel die Jungen, ja, im Schnitt. Das ist für mich eine Frage. Eine zweite Frage ist für mich, wenn ich so sage, vergleich noch einmal jung-alt, was wir derzeit erleben, und Sie haben es natürlich angedeutet mit dieser Fragestellung, wir gehen in Dienstleistungen werden immer wichtiger auch, ja, neben der Produktion. Aber was wir auch im Dienstleistungsbereich sehen, sind hier, es gibt einfach einen laufenden Strukturwandel. Und das, was wir momentan auch haben mit der Fragestellung auch mit Pensionen und so weiter, ne, wie gehen wir damit um? Das heißt also, die Fragestellung ist eigentlich auch so, dass es immer wieder Betriebe gibt und teilweise ganze Branchen oder große Bereiche von Branchen, ja, die momentan auch wiederum Arbeitsplätze abbauen, ja, und dass sehr viele Ältere auch betroffen sind. Und die eigentlich, wenn ich nur an Post oder solche Dinge denke, ÖBB, ja, diese ganz großen Bereiche auch, ja, man eigentlich keine Lösung findet, ja, wie man die dann eigentlich woanders eingliedern könnte, weil es auch eine Frage der Bildung wiederum ist und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann eigentlich, und das ist auch so eine Kernfrage, an dem wir immer wiederum auch sozusagen Schwierigkeiten oder wo wir Schwierigkeiten haben, Ältere haben eine bestimmte Ausbildung oder Bildung, Qualifizierung. Und die Frage ist eigentlich, man kann sie im Laufe ihres Lebens ja gar nicht so lange anpassen, dass sie eigentlich dann überall wiederum eine Möglichkeit haben. Ja. Und was mache ich dann damit? Also das sind so Kernfragen auch, mit denen wir hier immer wieder auch konfrontiert sind. Das sind vielleicht ein paar so Dinge, die mir noch einfallen.
Ich würde jetzt gerne noch, weil wir schon ein bisschen am Ende gegen Abschluss hin einfach einmal sammeln und dann vielleicht in einer Abschlussrunde.
Ja, wir haben heute sehr viel über Bildung gesprochen. Nur die zweite Seite ist doch das Wissen, das nicht immer mit Bildung etwas zu tun hat. Und Wissen hat mit Fähigkeiten etwas zu tun. Und vielleicht sollte auch das in Zukunft ein bisschen mehr in den Prozess, auch in den Auswahlprozess einfließen.
Okay. Dankeschön. Gibt es noch Fragen? Ganz wichtige Bemerkungen gibt es. Dankeschön. Darf ich Ihnen das?
Professor Bob, mich würde interessieren, also wir wissen ja, dass sogar jetzt einmal ab 45 Jahren die Bereitschaft, sich weiterzubilden, deutlich abnimmt. Ich glaube, ab 50 Jahre ist dann nochmal ganz viel drastischer. Da würde mich interessieren, Ihre Einschätzung, wie wird sich das weiterentwickeln? Und mich würde auch interessieren, Senioritätsprinzip, sage ich jetzt einmal, vor allem wenn Menschen länger in Beschäftigung bleiben, wie wird sich das entwickeln in den bis 2030?
Ich glaube, das ist jetzt ein gutes Paket für die Abschlussrunde. Ja. Ich würde gern vielleicht noch einmal zusammenfassen, fokussieren. Diese Dimension, die jetzt noch reingekommen ist, sehr stark mit dieser Flexibilisierung in die Zukunft. Was passiert oder wie gehen wir um mit den Verlierern, ja, der Verliererinnen, wo es nicht so einfach ist. Wie kriegen wir da bei der älteren Generation? Und ich würde doch gern bleiben ein bisschen auf diese Frage auch mit den Jugendlichen, die sogenannten Bildungsverlierer sind oder die aus diesen Bildungsvollzugsanstalten einfach herausfallen, gar nicht drinnen sind. Was tun wir damit? Wie sind da Ihre Ansätze oder mögliche Strategien?
Ja, also ich glaube, da kommen wir jetzt sozusagen an die Probleme, die halt dann auch in so einem Vortrag meistens nicht so geschmackig rüberzubringen sind. Da haben Sie dann sicher recht, dass da jetzt sozusagen nachgefragt wird. Weil es ist natürlich sicher richtig, bei den jungen Menschen haben wir halt so vielleicht ein Drittel, bei denen sozusagen diese ganz lukrativen Zukunftsbilder, die im Hinblick auf Junge entwickelt werden, einfach nicht stimmen. Und von denen gibt es halt vielleicht, ist jetzt mehr eine Hausnummer als eine präzise Angabe, vielleicht 15%, bei denen man sagen muss, es ist sehr schwierig, sich da produktive Gedanken zu machen. Das muss man wirklich sehr offen sagen. Denn jemand, der einfach aus nahezu allen formalen Bildungsprozessen rausgefallen ist oder nur die unterste Stufe der Bildung absolviert hat, der wird einfach in diesem Typus von Arbeitswelt, der im europäischen Raum verbleibt, wahnsinnig schwierig haben. Und dem wird auch permanent signalisiert werden, du bist jederzeit durch jeden Nächstbesten, der da daherkommt, ersetzbar. Das muss man einfach in aller Nüchternheit sagen. Also in so einer Gesellschaft, in der Bildung so eine hohe Rolle, so eine wesentliche Rolle spielt. Ich glaube, das kann jetzt reaktiv extrem schwer gelöst werden, sondern es kann eigentlich nur präventiv gelöst werden. Und präventive Lösungen haben sie immer so ein bisschen an sich, dass man jetzt was tun muss, damit es in ein paar Jahren nicht das Problem gibt. Und da, glaube ich, muss man im Hinblick jetzt auf Sprachförderung, im Hinblick auf bestimmte Kompetenzen bei der Persönlichkeitsbildung, muss man einfach früher anfangen. Wir müssen uns zum Beispiel abgewöhnen, den Kindergarten als Betreuungs- und Beaufsichtigungseinrichtung zu sehen. Also man muss im Kindergarten beginnen. Es muss sowas wie eine wirklich gute Kindergartenpädagogik geben, die derzeit unterbemittelt ist in Österreich. Bitte? Ja, schon. Unterbemittelt in jeder nur denkbaren Hinsicht. Finanziell schlechter gestellt, von den Arbeits- und Ausbildungsbedingungen her schlechter gestellt. Wir bilden Menschen mit 15, wir schicken Leute mit 15 in Ausbildungen, die eigentlich ab 19 notwendig wären. Also jetzt sind wir natürlich wieder bei der Bildungsfrage. Aber ich sage noch, die Bildungsfrage kommt jetzt deswegen rein, weil eben, glaube ich, viele Probleme, die jetzt genau bei diesem sehr schlecht gebildeten unteren Drittel oder relativ schlecht gebildeten unteren Drittel und bei den sehr schlecht gebildeten unteren 10 oder 15% eine Rolle spielen. Wenn bestimmte kognitive und emotionale Bildungsprozesse in den ersten 3, 4, 5 Jahren im familiären Bildungs- und Erziehungszusammenhang nicht geleistet werden, dann muss kompensatorische Angebote geben. Das meine ich eben damit. Und da müsste ich eine Einrichtung haben, die eben anders aufgestellt ist als sogenannte Kindergärten. Die hassen schon falsch. Ja. Das ist ja kein Garten, ja, wo die Krautköpfe oder herwachsen oder so, salopp formuliert. Ja. Sondern das wäre eine der wichtigsten Bildungseinrichtungen, die wir überhaupt haben. Also wenn Sie in der Hochschule als Hochschullehrer mal nichts zusammenbringen, muss man ehrlich sagen, mein Gott, nein, das holen sich die Leute dann schon woanders. Es gibt ja genug unfähige Hochschullehrer, deren Studenten dann trotzdem was Vernünftiges geworden sind. Das ist sozusagen bei den Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen auf einer ganz anderen Ebene. Das heißt, wir müssten, glaube ich, wirklich früh genug beginnen. Wir müssten eigentlich denen auch ordentlich was zahlen. Wir müssten den Volksschullehrerinnen und Volksschullehrern, vor 40 Jahren haben wir nur 50% Volksschullehrer gehabt. Heute haben wir 10% Volksschullehrer, das ist aber jetzt nicht der einzige Grund, warum es dort so problematisch ist, sondern eher ein Indiz dafür, dass die Volksschulen eben für die Männer überhaupt nicht mehr attraktiv sind. Und überall, wo sie die Männer verschüssen, ist sozusagen ein bestimmtes Indiz dafür, dass hier sozusagen die Dinge als wenig attraktiv empfunden werden. Das heißt also, wir müssten wahrscheinlich diese, ja, weil es zu wenig gezahlt wird, die Rahmenbedingungen nicht gut sind und so weiter. Das heißt also, wir müssen wahrscheinlich diese Einrichtungen für diese Zielgruppen anders aufstellen. Sonst ist auf Dauer, glaube ich, keine Lösung zu erwarten. Und dann der Rest, den kann man nur reaktiv halt mit sozialpädagogischen Maßnahmen aller Art halt irgendwie kompensatorisch ein bisschen lösen. Aber das ist ja keine Lösung sozusagen für die Integration in die Wirtschaftswelt oder nur sehr begrenzt heute. Und das meine ich, das ist jetzt sehr depressiv, wie das klingt, ich weiß schon. Und ist ja so fast gemeint. Ich weiß keine Lösung. Ja.
Okay.
Außer die Bildung.
Hier gab es noch ein paar Fragen, vielleicht Stichwort.
Ja, dann waren Loyalität älterer Arbeitnehmer. Mhm. Also ich würde sagen, alle Daten, die wir jetzt zur Verfügung haben, gehen jetzt schon in die Richtung, dass ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das ist jetzt die Frage, was man unter Loyalität versteht, ja. Wenn es jetzt nicht so ein ganz moralisch aufgeladener Begriff von Loyalität ist, dann würde ich schon sagen, dass aus unseren Daten eher hervorgeht, dass ältere Arbeitnehmer in vielen Fällen sagen, ich bleibe in dem Betrieb, in dem ich jetzt bin, wenn ich kann. Ja. Das ist jetzt nicht immer so, dass er sagt, mei, ich liebe ja meinen Chef so und es ist so wahnsinnig wichtig und wenn es mir nicht gibt, bricht alles zusammen oder so, sondern es ist ehrlich gesagt auch in vielen Fällen oft so, dass man sagt, es bleibt mir ja gar nichts mehr anders übrig, also woanders komme ich schlecht unter oder so. Das führt aber trotzdem zu mehr Loyalität, also in einem nicht allzu moralisch aufgeladenen Sinn. Ältere bleiben halt dann länger. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht hat der Kollege oder die Kollegin, die den Vortrag gemacht hat, andere Daten zur Verfügung gehabt, die eh ganz interessant wären. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, müssen wir sie anschauen. Mhm. Ja. Aber zum Beispiel auch die Finnen, die ja wahnsinnig viel machen, die sind ja nicht nur bei PISA die Weltmeister, sondern machen ja wahnsinnig viel im Bereich altersgerechte Arbeitswelt. Bei deren Daten lässt sich schon eigentlich auch deutlich erkennen, dass diese Loyalität, wenn man das so sagen will, eher höher ist als bei Jungen. Das ist aber keine moralische Wertung. Ein Junge wechselt halt schneller. Der sagt halt, okay, wenn ich es verbessern kann, gehe ich halt woanders hin. Ja, in diesem Sinne. Mhm. Ja. Gut.
Okay.
Ja, und diese ältere Mithalten, das ist halt sicher die extrem. Wir haben ja gerade derzeit ein sehr großes Projekt, nur ein Jahr laufen, es läuft schon 2 Jahre, Zukunftsperspektiven der altersgerechten Arbeitswelt von der Forschungsförderungsgesellschaft finanziert. Und da zeigt sich halt schon auch sehr deutlich, dass es mehrere Schrauben gibt, an denen man drehen muss bei dieser altersgerechten Arbeitswelt. Es gibt wahnsinnig viele Arbeitnehmer, die halt sagen, wir wollen halt zum erstbesten Zeitpunkt raus aus dieser Arbeitswelt. Also wir haben zum Beispiel jetzt ein paar Experteninterviews gemacht, ich weiß nicht, wie es in Oberösterreich ist, aber die Kollegen, die in Salzburg für solche Beratungszusammenhänge zuständig sind. Das sind zum Teil erfahrene Leute, die das schon jahrelang machen. Und da hat also ein solcher Experte gesagt, zu mir ist noch nie wer gekommen, der gefragt hat, welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es, dass ich länger bleiben kann. Ja, also da kommen einfach die Fragen immer in die Richtung, wann kann ich gehen und wann rechnet sie sich und so weiter. Das ist sicher eine Motivationsfrage auch bei vielen Älteren, die halt sagen, mir reicht oder was kränkt, macht krank. Mir sagen sie jeden Tag, du bist schon eigentlich so alte Eisen. Oder so viele, viele Überlegungen, die halt bei Befragungen da auch rausgekommen sind. In den Firmen ist es ehrlicherweise halt schon auch sehr oft so, dass man halt sagt, ja, wie die Defizite sozusagen anführt, die sind halt zu viel krank, die kosten mir zu viel, das ist oft auch ganz klar. Also die ehrlichen Unternehmer legen das halt so am Tisch oder Manager, die sagen, die kosten mir zu viel. Sie sind eigentlich auch nicht wirklich flexibel, sie sind nicht wirklich bildungsbereit. Ob das stimmt oder nicht, ist eine andere Geschichte, aber das ist das Bild. Ja? Und man muss halt auch sagen, dass bei unserer, das ist in Salzburg vielleicht noch dramatischer als in Oberösterreich, aber bei unserer, es heißt ja wie KMU, aber die M, das M kommt ja in Salzburg genau genommen fast nicht vor. Also was bei uns M heißt, das war halt K. Ja? Also die ganz kleinen Betriebe, die sagen halt oft auch ganz zu Recht, eure Ratschläge und Vorschläge sind ja großartig, nämlich dass man halt Menschen dann auch flexibel einsetzt. Das Blöde ist, ich habe halt nur 7 Mitarbeiter. Ja? Also so wahnsinnig flexibel kann ich die nicht einsetzen. Ja? Und ich glaube, das ist sozusagen in Österreich halt auch ein Problem für diese altersgerechte Arbeitswelt, dass wir halt eine unglaublich große Menge von Betrieben haben, die halt sehr klein aufgestellt sind. Und damit diese eigentlich einzigen seriösen Vorschläge, nämlich Menschen halt flexibel einzusetzen, die sind dort selbst bei gutem Willen des Unternehmers in vielen Fällen einfach nicht realisierbar. Ja? Also in dem Sinne, glaube ich, wird es mit der altersgerechten Arbeitswelt schwierig werden. Und solange das eben so strukturell schwierig ist, verstehe bis zu einem gewissen Grad auch diese eher restriktive Haltung der Arbeitnehmervertreter, die dann sagen, naja, das kann es ja auch nicht sein, dass es in Wahrheit keine Angebote für die Älteren gibt, aber wir sie halt trotzdem länger hineinbetonieren wollen in die Arbeitswelt. Und bei uns in Salzburg, einer ganz großen Betriebe, zum Beispiel Salzburg AG, unser Energieversorger, hat in einer großzügigen Aktion der Sonderklasse den fast nahezu jedem 60-Jährigen den goldenen Handschlag gegeben. Ja. Und das sind natürlich dann auch Vorbilder, bitte? Ja.
Nicht selten.
Ist nicht selten. Ja. Und das sind natürlich dann für die Kleinen immer Vorbildwirkungen, die sagen, wir Kleinen, die sie ja eigentlich nicht machen können, wir sollen es machen und ihr Großen macht es auch. Das heißt, die Schwierigkeiten in diesen realistischen Fragebereichen, was tut man mit den schlecht gebildeten Jugendlichen, was tut man wirklich mit den Älteren am Arbeitsmarkt, die konkreten Schwierigkeiten sind groß. Das setzt halt eben für Auseinandersetzung voraus. Das würde ich schon sagen. Ich habe keine Lösung.
Ja, ja.
Was ist nur Bereitschaft zur Weiterbildung? Ja, das ist bekannt. Das ist so. Also viele ältere Arbeitnehmer sagen halt, das tue ich mir jetzt nicht mehr an. Vor allem, wenn sie auch wissen, ich sage ja zum Beispiel selbst in unseren Betrieben gibt es ja ganz offen zu. Zum Beispiel unsere jungen Menschen, die bei uns beginnen, 27, 28, 30-jährige Universitätsabsolventen, die sind mir in ziemlich vielen Bereichen überlegen. Die waren alle schon mindestens ein Jahr oder anderthalb irgendwo im Ausland. Die kennen eine Sprache fast muttersprachlich oder Fremdsprache. Die kennen meistens eine zweite Sprache. Und die sind im Bereich des Computerarbeitens auf höchstem Niveau unterwegs. Ja? Und nur ein paar andere Dinge, die halt relativ gut können. Und das ist in so einem mittelgroßen Betrieb, wie es wir jetzt haben, relativ gut machbar, da sagen sie halt, okay, für solche Dinge wie jetzt, zum Beispiel einen Vortrag halten, das macht der Bob humorvoller und netter und was weiß ich was, da schicken wir jetzt quasi unseren älteren Arbeitnehmer hin, der gleichzeitig auch der Leiter halt der Einrichtung ist. Aber viele andere Dinge kennen halt die Jungen über weite Strecken ein Stück besser. Und das, glaube ich, wäre halt dann dieses Generationenmanagement, das sozusagen geschafft werden muss. Ja, und das wird halt in vielen Fällen nicht geschafft. Das wäre jetzt vielleicht fast der pessimistische Ausblick. Eigentlich wollte ich ja für optimistisch.
Naja. Ich habe jetzt ein paar Wink bekommen, wir sind mit der Zeit schon.
Ach so, das weiß ich halt, was da für Zeit
ist. Ziemlich am Ende, aber nachdem wir Ihnen alle so gebannt zugehört haben, habe ich mir das jetzt einfach erlaubt, etwas zu überziehen für heute Abend. Ich denke, es ist gar nicht vielleicht so ein pessimistischer Ausblick, sondern vielleicht ein ganz ein realistischer Blick in die Zukunft, den Sie da mit Ihren letzten Wortmeldungen auch gezeichnet haben, weil einfach klar ist, dass wir möglicherweise ein Bündel an Strategien brauchen und dieses Thema, dass sozusagen wir nicht alle optimale Lösungen finden oder für alle betroffenen Gruppen uns einfach beschäftigen muss und beschäftigen wird. Ich denke, das ist sozusagen, ich finde das sehr spannend, ich diese Diskussion sehr spannend gefunden und was mir besonders gefallen hat, das möchte ich sagen, dass es einfach eine Zukunftsdiskussion war, die wenig apokalyptisch angelegt war, genau. So jetzt habe ich es, als normalerweise und ich möchte mich da auch ganz, ganz herzlich bei Ihnen, meine Damen und Herren, bedanken und bei Ihnen, Herr Professor Popp, dass Sie diese Diskussion so ermöglicht haben, weil ich glaube, dass sehr spannende Ausblicke diskutiert wurden und einfach auch ich gemerkt habe, dass die Gestaltungskraft da ist. Das heißt, wir können ganz konkret die Fragen angehen und wir können auch die Baustelle Bildung, die Sie glücklicherweise nicht reduziert haben auf das System Schule, sondern einfach den Bildungsbegriff und unser Bildungsverständnis und Wissensverständnis insgesamt problematisiert haben. Und das finde ich ganz, ganz spannend und einen sehr innovativen Ansatz in diese Zukunftsdiskussion. Ja. Noch einmal ganz herzlichen Dank für die Beteiligung, für das Engagement, für das Mitdiskutieren. Danke, dass Sie da waren. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind nach Linz in den Kepler-Salon. Und ich möchte mich auch beim Kepler-Salon sehr herzlich bedanken für die Gastfreundschaft. Und Ihnen noch zwei Veranstaltungshinweise mitgeben im Namen des Kepler-Salons. Zwei Vorträge der Veranstaltung, die in den nächsten Tagen hier stattfinden werden. Am Montag, den 6. Dezember um 19.30 Uhr zum Thema New Topographics, also ein ganz anderes Thema, ein exotisches Thema. Am Sonntag, den 12. Dezember um 10.30 Uhr eine philosophische Matinee, Genetik ohne Ethik, Fragezeichen. Die Vortragende ist die Frau Elisabeth List. So zu Ihrer Information und Sie sind herzlich eingeladen. Ja, In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen angenehmen Abend, ein gutes Nachhausekommen, ein sicheres Nachhausekommen und wie gesagt, für weitere, wenn Sie weiter am Thema älter werden, Zukunft haben, Generationen fragen, wenn Sie diese Fragen interessiert, bitte tragen Sie sich in die Liste ein, die nebenan im Café aufliegt. Und die Frau Bogner von der Arbeiterkammer wird Sie auf dem Laufenden halten, was die nächsten Aktivitäten des Netzwerkes sind. Meine Herren, möchten Sie noch ganz abschließend einen kurzen Begleitsatz in den Abend? Ist es wieder so gut gelaufen, passend? Gut. Ja, einen wunderschönen guten Abend noch einmal.
Danke.